wenigstens eine Vorstellung davon zu geben, wie unsicher, wie nachträglich, wie akzidentiell der Sinn der Strafe ist und wie ein und dieselbe Prozedur aufgrund verschiedener Absichten hin benutzt, gedeutet, zurechtgemacht werden kann. So stehe hier das Schema, das sich mir selbst aufgrund eines verhältnismäßig kleinen und zufälligen Materials ergeben hat. Man erinnert sich, was Huxley Spencer zum Vorwurf gemacht hat, seinen administrativen Nihilismus. Aber es handelt sich noch um mehr als ums Administrieren. Strafe als unschädlich machen, als Verhinderung weiteren Schädigens. Strafe als Abzahlung des Schadens an den Geschädigten, in irgendeiner Form, auch in der einer Affektkompensation. Strafe als Isolierung einer Gleichgewichtsstörung, um ein Weitergreifen der Störung zu verhüten. Strafe als Furchteinflößen vor denen, welche die Strafte bestimmen und exekutieren. Strafe als Ausscheidung eines entartenden Elementes, unter Umständen eines ganzen Zweigs, wie nach chinesischem Rechte, somit als Mittel zur Reinerhaltung der Rasse oder zur Festhaltung eines sozialen Typus. Strafe als eine Art Ausgleich für die Vorteile, welche der Verbrecher bis dahin genossen hat, zum Beispiel wenn er als Bergwerkssklave nutzbar gemacht wird. Strafe als Fest, nämlich als Vergewaltigung und Verhöhnung eines endlich niedergeworfenen Feindes. Strafe als ein Gedächtnis machen, sei es für den, der die Strafe erleidet. Die sogenannte Besserung, sei es für die Zeugen der Exekution. Strafe als Zahlung eines Honorars, Ausbedungen seitens der Macht, welche den Übeltäter vor den Ausschweifungen der Rache schützt. Strafe als Kriegserklärung und Kriegsmaßregel gegen einen Feind des Friedens, des Gesetzes, der Ordnung, der Obrigkeit, den man als gefährlich für das Gemeinwesen, als vertragsbrüchig in Hinsicht auf dessen Voraussetzungen, als einen Empörer, Verräter und Friedensbrecher bekämpft, mit Mitteln, wie sie eben der Krieg an die Hand gibt. Strafe als Kompromiss mit dem Naturzustand der Rache, sofern letzterer durch mächtige Geschlechter noch aufrechterhalten und als Privilegium in Anspruch genommen wird. Umso eher darf man von ihr eine vermeintliche Nützlichkeit in Abzug bringen, die allerdings im populären Bewusstsein als ihre wesentlichste gilt. Der Glaube an die Strafe, der heute aus mehreren Gründen wackelt, findet gerade an ihr immer noch seine kräftigste Stütze. Die Strafe soll den Wert haben, das Gefühl der Schuld im Schuldigen aufzuwecken. Man sucht in ihr das eigentliche Instrumentum jener seelischen Reaktion, welche schlechtes Gewissen, Gewissensbiss genannt wird. Aber damit vergreift man sich selbst für heute noch an der Wirklichkeit und der Psychologie. Und wie viel mehr für die längste Geschichte des Menschen, seine Vorgeschichte. Der echte Gewissensbiss ist gerade unter Verbrechern und Sträflingen etwas äußerst Seltenes. Die Gefängnisse, die Zuchthäuser sind nicht die Brutstätten, an denen diese Spezies von Nagewurm mit Vorliebe gedeiht, darin kommen alle gewissenhaften Beobachter überein, die in vielen Fällen ein derartiges Urteil ungern genug und wider die eigensten Wünsche abgeben. 14. Diese Liste ist gewiss nicht vollständig. Ersichtlich ist die Strafe mit Nützlichkeiten aller Art überladen. Wenn es vorkommt, dass sie die Energie zerbricht und eine erbärmliche Prostration und Selbsterniedrigung zuwege bringt, so ist ein solches Ergebnis sicherlich noch weniger erquicklich als die durchschnittliche Wirkung der Strafe, als welche sich durch einen trockenen, düsteren Ernst charakterisiert. Denken wir aber gar an jene Jahrtausende vor der Geschichte des Menschen, so darf man unbedenklich urteilen, dass gerade durch die Strafe die Entwicklung des Schuldgefühls am kräftigsten aufgehalten worden ist, wenigstens in Hinsicht auf die Opfer, an denen sich die strafende Gewalt ausließ. Unterschätzen wir nämlich nicht, inwiefern der Verbrecher gerade durch den Anblick der gerichtlichen und vollziehenden Prozeduren selbst verhindert wird, seine Tat, die Art seiner Handlung an sich als verwerflich zu empfinden. Denn er sieht genau die gleiche Art von Handlungen im Dienst der Gerechtigkeit verübt und dann gut geheißen, mit gutem Gewissen verübt, also Spionage, Überlistung, Bestechung, Fallenstellen, die ganze knifflige und durchtriebene Polizisten- und Anklägerkunst, sodann das grundsätzliche, selbst nicht durch den Affekt entschuldigte berauben, überwältigen. Beschimpfen, gefangen nehmen, foltern, morden, wie es in den verschiedenen Arten der Strafe sich ausprägt. Alles somit von seinen Richtern keineswegs an sich verworfene und verurteilte Handlungen. Sondern nur in einer gewissen Hinsicht und Nutzanwendung. Das schlechte Gewissen, diese unheimlichste und interessanteste Pflanze unserer irdischen Vegetation, ist nicht auf diesem Boden gewachsen. In der Tat drückte sich im Bewusstsein der Richtenden, der Strafenden selbst die längste Zeit hindurch nichts davon aus, dass man mit einem Schuldigen zu tun habe. Ins Große gerechnet, härtet und kältet die Strafe ab. Sie konzentriert. Sie verschärft das Gefühl der Entfremdung. Sie stärkt die Widerstandskraft. Und der selber, über den nachher die Strafe, wiederum wie ein Stück Verhängnis, herfiel, hatte dabei keine andere innere Pein, als wie beim plötzlichen Eintreten von etwas Unberechnetem, eines schrecklichen Naturereignisses, eines herabstürzenden, zermalmenden Felsblocks, gegen den es keinen Kampf mehr gibt. 15 Dies kam einmal auf eine verfängliche Weise Spinoza zum Bewusstsein, zum Verdruss seiner Ausleger, welche sich ordentlich darum bemühen, ihn an dieser Stelle misszuverstehen. Zum Beispiel Kuno Fischer. Als er eines Nachmittags, wer weiß, an was für einer Erinnerung sich reibend, der Frage nachhing, was eigentlich für ihn selbst von dem berühmten Morsus Conscientiae übrig geblieben sei, er, der Gut und Böse unter die menschlichen Einbildungen verwiesen und mit Ingrim die Ehre seines, freien, Gottes gegen jene Lästerer verteidigt hatte, deren Behauptung dahinging, Gott wirke alles sub ratione boni. Das aber hieße Gott dem Schicksale unterwerfen und wäre fürwahr die größte aller Ungereimtheiten. Sondern mit einem Schadenanstifter, mit einem unverantwortlichen Stück Verhängnis. Die Welt war für Spinoza wieder in jene Unschuld zurückgetreten, in der sie vor der Erfindung des schlechten Gewissens dalag. Was war damit aus dem Morsus Conscientiae geworden? Der Gegensatz des Gaudium, sagte er sich endlich, eine Traurigkeit, begleitet von der Vorstellung einer vergangenen Sache, die gegen alles Erwarten ausgefallen ist. F. 3 Propos. 18 Scholl. Nicht anders als Spinoza haben die von der Strafe ereilten Übelanstifter jahrtausendelang in Betreff ihres Vergehens empfunden. Hier ist etwas unvermutet schiefgegangen. Nicht. Das hätte ich nicht tun sollen. Sie unterwarfen sich der Strafe, wie man sich einer Krankheit oder einem Unglücke oder dem Tode unterwirft, mit jenem beherzten Fatalismus ohne Revolte, durch den zum Beispiel heute noch die Russen in der Handhabung des Lebens gegen uns Westländer im Vorteil sind. Wenn es damals eine Kritik der Tat gab, so war es die Klugheit, die an der Tat Kritik übte. Ohne Frage müssen wir die eigentliche Wirkung der Strafe vor allem in einer Verschärfung der Klugheit suchen, in einer Verlängerung des Gedächtnisses, in einem Willen, fürderhin vorsichtiger, misstrauischer, heimlicher zu Werke zu gehen, in der Einsicht, dass man für vieles ein für allemal zu schwach sei, in einer Art Verbesserung der Selbstbeurteilung. Das, was durch die Strafe im Großen erreicht werden kann, bei Mensch und Tier, ist die Vermehrung der Furcht, die Verschärfung der Klugheit, die Bemeisterung der Begierden. Damit zähmt die Strafe den Menschen, aber sie macht ihn nicht besser, man dürfte mit mehr Recht noch das Gegenteil behaupten. Glücklicherweise macht er oft genug dumm. 16 An dieser Stelle ist es nun nicht mehr zu umgehen, meiner eigenen Hypothese über den Ursprung des schlechten Gewissens zu einem ersten vorläufigen Ausdrucke zu verhelfen. Sie ist nicht leicht zu Gehör zu bringen und will lange bedacht, bewacht und beschlafen sein. Ich nehme das schlechte Gewissen als die tiefe Erkrankung, welcher der Mensch unter dem Druck jener gründlichsten aller Veränderungen verfallen musste, die er überhaupt erlebt hat, jener Veränderung. Als er sich endgültig in den Bann der Gesellschaft und des Friedens eingeschlossen fand. Nicht anders als es den Wassertieren ergangen sein muss, als sie gezwungen wurden, entweder Landtiere zu werden oder zugrunde zu gehen, so ging es diesen der Wildnis, dem Kriege, dem Herumschweifen, dem Abenteuer glücklich angepassten Halbtieren, Mit einem Male waren alle ihre Instinkte entwertet und ausgehängt. I. 2. Schaden macht klug, sagt das Volk. Soweit er klug macht, macht er auch schlecht. Zu den einfachsten Verrichtungen fühlten sie sich ungelenk. Sie hatten für diese neue unbekannte Welt ihre alten Führer nicht mehr, die regulierenden unbewusst sicherführenden Triebe, sie waren auf. Denken, schließen, berechnen, kombinieren von Ursachen und Wirkungen reduziert, diese Unglücklichen, auf ihr Bewusstsein, auf ihr ärmlichstes und fehlgreifendstes Organ. Ich glaube, dass niemals auf Erden ein solches Elendsgefühl, ein solches bleiernes Missbehagen dagewesen ist, und dabei hatten jene alten Instinkte nicht mit einem Male aufgehört, ihre Forderungen zu stellen. Nur war es schwer und selten möglich, ihnen zu Willen zu sein. In der Hauptsache mussten sie sich neue und gleichsam unterirdische Befriedigungen suchen. Alle Instinkte, welche sich nicht nach außen entladen, wenden sich nach innen. Dies ist das, was ich die Verinnerlichung des Menschen nenne. Damit wächst erst das an den Menschen heran, was man später seine Seele nennt. Die ganze innere Welt, ursprünglich dünn wie zwischen zwei Häute eingespannt, ist in dem Maße auseinander und aufgegangen, hat Tiefe, Breite, Höhe bekommen, als die Entladung des Menschen nach außen gehemmt worden ist. Jene furchtbaren Bollwerke, mit denen sich die staatliche Organisation gegen die alten Instinkte der Freiheit schützte, die Strafen gehören vor allem zu diesen Bollwerken, brachten Zuwege, dass alle jene Instinkte des wilden, freien, schweifenden Menschen sich rückwärts, sich gegen den Menschen selbst wandten. Die Feindschaft, die Grausamkeit, die Lust an der Verfolgung, am Überfall, am Wechsel, an der Zerstörung. Alles das gegen die Inhaber solcher Instinkte sich wendend, das ist der Ursprung des schlechten Gewissens. Der Mensch, der sich, aus Mangel an äußeren Feinden und Widerständen, eingezwängt in eine drückende Enge und Regelmäßigkeit der Sitte, ungeduldig selbst zerriss, verfolgte, anagte, aufstörte, misshandelte, dies an den Gitterstangen seines Käfigs sich wundstoßende Tier, das man zähmen will. Dieser entbehrende und vom Heimweh der Wüste verzehrte, der aus sich selbst ein Abenteuer, eine Folterstätte, eine unsichere und gefährliche Wildnis schaffen musste. Dieser Narr, dieser sehnsüchtige und verzweifelte Gefangene wurde der Erfinder des schlechten Gewissens. Mit ihm aber war die größte und unheimlichste Erkrankung eingeleitet, von welcher die Menschheit bis heute nicht genesen ist, das Leiden des Menschen am Menschen, an sich, als die Folge einer gewaltsamen Abtrennung von der tierischen Vergangenheit, eines Sprunges und Sturzes gleichsam in neue Lagen und das einst Bedingungen, einer Kriegserklärung gegen die alten Instinkte, auf denen bis dahin seine Kraft, Lust und Furchtbarkeit beruhte. Fügen wir sofort hinzu, dass andererseits mit der Tatsache einer gegen sich selbst gekehrten, gegen sich selbst parteinehmenden Tierseele auf Erden etwas so Neues, Tiefes, Unerhörtes, Rätselhaftes, Widerspruchsvolles und Zukunftsvolles gegeben war, dass der Aspekt der Erde sich damit wesentlich veränderte. In der Tat, es brauchte göttlicher Zuschauer, um das Schauspiel zu würdigen, das damit anfing und dessen Ende durchaus noch nicht abzusehen ist, ein Schauspiel zu fein, zu wundervoll, zu paradox, als dass es sich sinnlos unvermerkt auf irgendeinem lächerlichen Gestirn abspielen dürfte. Der Mensch zählt seitdem mitunter den unerwartetsten und aufregendsten Glückswürfen, die das große Kind des Heraklit, heiße es Zeus oder Zufall, spielt. Er erweckt für sich ein Interesse, eine Spannung, eine Hoffnung, beinahe eine Gewissheit. Als ob mit ihm sich etwas ankündige, etwas vorbereite, als ob der Mensch kein Ziel, sondern nur ein Weg, ein Zwischenfall, eine Brücke, ein großes Versprechen sei. 17. Zur Voraussetzung dieser Hypothese über den Ursprung des schlechten Gewissens gehört erstens, dass jene Veränderung keine allmähliche, keine freiwillige war und sich nicht als ein organisches Hineinwachsen in neue Bedingungen darstellte, sondern als ein Bruch, ein Sprung, ein Zwang, ein unabweisbares Verhängnis, gegen das es keinen Kampf und nicht einmal ein Ressentiment gab. Zweitens aber, dass die Einfügung einer bisher ungehemmten und ungestalteten Bevölkerung in eine feste Form, wie sie mit einem Gewaltakt ihren Anfang nahm, nur mit lauter Gewaltakten zu Ende geführt wurde, dass der älteste Staat, demgemäß als eine furchtbare Tyrannei, als eine zerdrückende und rücksichtslose Maschinerie auftrat und fortarbeitete, bis ein solcher Rohstoff von Volk und Halbtier endlich nicht nur durchgeknetet und gefügig, sondern auch geformt war. Ich gebrauchte das Wort Staat. Es versteht sich von selbst, wer damit gemeint ist. Irgendein Rudel blonder Raubtiere, eine Eroberer- und Herrenrasse, welche, kriegerisch organisiert und mit der Kraft, zu organisieren, unbedenklich ihre furchtbaren Tatzen auf eine der Zahl nach vielleicht ungeheuer überlegene, aber noch gestaltlose, noch schweifende Bevölkerung legt. Sie sollten nunmehr auf den Füßen gehen und sich selber tragen, wo sie bisher vom Wasser getragen wurden. Eine entsetzliche Schwere lag auf ihnen. Wer befehlen kann, wer von Natur Herr ist, wer gewalttätig in Werk und Gebärde auftritt, was hat der mit Verträgen zu schaffen? Mit solchen Wesen rechnet man nicht, sie kommen wie das Schicksal. Ohne Grund, Vernunft, Rücksicht, Vorwand, sie sind da, wie der Blitz da ist, zu furchtbar, zu plötzlich, zu überzeugend, zu anders, um selbst auch nur gehasst zu werden. Ihr Werk ist ein instinktives Formenschaffen, Formen aufdrücken. Es sind die unfreiwilligsten, unbewusstesten Künstler, die es gibt. In Kürze steht etwas Neues da, wo sie erscheinen, ein Herrschaftsgebilde, das lebt, in dem Teile und Funktionen abgegrenzt und bezüglich gemacht sind, in dem nichts überhaupt Platz findet, dem nicht erst ein Sinn in Hinsicht auf das Ganze eingelegt ist. Sie wissen nicht, was Schuld, was Verantwortlichkeit, was Rücksicht ist, diese geborenen Organisatoren. In ihnen waltet jener furchtbare Künstler-Egoismus, der wie Erz blickt und sich im Werke, wie die Mutter in ihrem Kinde, in alle Ewigkeit vorausgerechtfertigt weiß. Sie sind es nicht, bei denen das schlechte Gewissen gewachsen ist, das versteht sich von vornherein. Aber es würde nicht ohne sie gewachsen sein, dieses hässliche Gewächs, es würde fehlen, wenn nicht unter dem Druck ihrer Hammerschläge, ihrer Künstlergewaltsamkeit ein ungeheures Quantum Freiheit aus der Welt, mindestens aus der Sichtbarkeit geschafft und gleichsam latent gemacht worden wäre. Dieser gewaltsam latent gemachte Instinkt der Freiheit. Wir begriffen es schon, dieser zurückgedrängte, zurückgetretene, ins Innere eingekehrte und zuletzt nur an sich selbst noch sich entladende und auslassende Instinkt der Freiheit. Das, nur das ist in seinem Anbeginn das schlechte Gewissen. Der Gestalt beginnt ja der Staat auf Erden. Ich denke, jene Schwärmerei ist abgetan, welche ihn mit einem Vertrage beginnen ließ. Im Grunde ist es ja dieselbe aktive Kraft, die in jenen Gewaltkünstlern und Organisatoren großartiger am Werke ist und Staaten baut, welche hier innerlich kleiner, kleinlicher in der Richtung nach rückwärts, im Labyrinth der Brust, um mit Goethe zu reden, sich das schlechte Gewissen schafft und negative Ideale baut, eben jener Instinkt der Freiheit, in meiner Sprache geredet, der Wille zur Macht, nur dass der Stoff, an dem sich die formbildende und vergewaltigende Natur dieser Kraft auslässt, hier eben der Mensch selbst, sein ganzes tierisches altes Selbst ist, und nicht, wie in jenem größeren und augenfälligeren Phänomen, der andere Mensch, die anderen Menschen. Diese heimliche Selbstvergewaltigung, diese Künstlergrausamkeit, diese Lust, sich selbst als einem schweren widerstrebenden leidenden Stoffe eine Form zu geben, einen Willen, eine Kritik, einen Widerspruch, eine Verachtung, ein Nein einzubrennen. Diese unheimliche und entsetzlich lustvolle Arbeit einer mit sich selbst willig zwiespältigen Seele, welche sich Leiden macht, aus Lust am Leiden machen, dieses ganze aktivische, schlechte Gewissen, hat zuletzt, man errät es schon, als der eigentliche Mutterschoss idealer und imaginativer Ereignisse auch eine Fülle von neuer, befremdlicher Schönheit und Bejahung ans Licht gebracht und vielleicht überhaupt erst die Schönheit. 18 Man hüte sich, von diesem ganzen Phänomen deshalb schon gering zu denken, weil es von vornherein hässlich und schmerzhaft ist. Zumindest wird nach diesem Winke das Rätsel weniger rätselhaft sein, inwiefern in widersprüchlichen Begriffen, wie Selbstlosigkeit, Selbstverleugnung, Selbstopferung ein Ideal, eine Schönheit, angedeutet sein kann. Und eins weiß man hinfort, ich zweifle nicht daran, welcher Art nämlich von Anfang an die Lust ist, die der Selbstlose, der sich selbst Verleugnende, sich selber Opfernde, empfindet. Diese Lust gehört zur Grausamkeit. So viel vorläufig zur Herkunft des unegoistischen, als eines moralischen Wertes und zur Absteckung des Bodens, aus dem dieser Wert gewachsen ist. Erst das schlechte Gewissen, erst der Wille zur Selbstmisshandlung gibt die Voraussetzung ab für den Wert des unegoistischen. Was wäre denn schön, wenn nicht erst der Widerspruch sich selbst zum Bewusstsein gekommen wäre, wenn nicht erst das Hässliche zu sich selbst gesagt hätte: Ich bin hässlich. Suchen wir die Bedingungen auf, unter denen diese Krankheit auf ihren furchtbarsten und sublimsten Gipfel gekommen ist. Wir werden sehen, was damit eigentlich erst seinen Eintritt in die Welt gemacht hat. 19. Es ist eine Krankheit, das schlechte Gewissen, das unterliegt keinem Zweifel, aber eine Krankheit, wie die Schwangerschaft eine Krankheit ist. Das privatrechtliche Verhältnis des Schuldners zu seinem Gläubiger, von dem des Längeren schon die Rede war, ist noch einmal, und zwar in einer historisch überaus merkwürdigen und bedenklichen Weise, in ein Verhältnis hinein interpretiert worden, worin es uns modernen Menschen vielleicht am unverständlichsten ist, nämlich in das Verhältnis der Gegenwärtigen zu ihren Vorfahren. Innerhalb der ursprünglichen Geschlechtsgenossenschaft, wir reden von Urzeiten, erkennt jedes Mal die lebende Generation gegen die frühere und insonderheit gegen die früheste, geschlechtbegründende, eine juristische Verpflichtung an, und keineswegs eine bloße Gefühlsverbindlichkeit. Man dürfte diese letztere sogar nicht ohne Grund für die längste Dauer des menschlichen Geschlechts überhaupt in Abrede stellen. Hier herrscht die Überzeugung, dass das Geschlecht durchaus nur durch die Opfer und Leistungen der Vorfahren besteht, und dass man ihnen diese durch Opfer und Leistungen zurückzuzahlen hat. Man erkennt somit eine Schuld an, die dadurch noch beständig anwächst, dass diese Ahnen in ihrer Fortexistenz als mächtige Geister nicht aufhören, dem Geschlechte neue Vorteile und Vorschüsse seitens ihrer Kraft zu gewähren. Dazu aber bedarf es eines langen Atems, und zunächst müssen wir noch einmal zu einem früheren Gesichtspunkte zurück. Umsonst etwa? Opfer, anfänglich zur Nahrung, im gröblichsten Verstande, Feste, Kapellen, Ehrenbezeigungen, vor allem Gehorsam. Denn alle Bräuche sind, als Werke der Vorfahren, auch deren Satzungen und Befehle. Gibt man ihnen je genug? Dieser Verdacht bleibt übrig und wächst. Von Zeit zu Zeit erzwingt er eine große Ablösung in Bausch und Bogen, irgendetwas Ungeheures von Gegenzahlung an den Gläubiger, das berüchtigte Erstlingsopfer zum Beispiel, Blut, Menschenblut in jedem Falle. Die Furcht vor dem Ahnherrn und seiner Macht, das Bewusstsein von Schulden gegen ihn nimmt nach dieser Art von Logik notwendig genau in dem Maße zu, in dem die Macht des Geschlechts selbst zunimmt, in dem das Geschlecht selbst immer siegreicher, unabhängiger, geehrter, gefürchteter dasteht. Nicht etwa umgekehrt. Jeder Schritt zur Verkümmerung des Geschlechts, alle elenden Zufälle, alle Anzeichen von Entartung, von heraufkommender Auflösung vermindern vielmehr immer auch die Furcht vor dem Geiste seines Begründers und geben eine immer geringere Vorstellung von seiner Klugheit, Vorsorglichkeit und Machtgegenwart. Denkt man sich diese rohe Art Logik bis an ihr Ende gelangt, so müssen schließlich die Ahnherren der mächtigsten Geschlechter durch die Fantasie der wachsenden Furcht selbst ins Ungeheure gewachsen und in das Dunkel einer göttlichen Unheimlichkeit und Unvorstellbarkeit zurückgeschoben worden sein. Der Ahnherr wird zuletzt notwendig in einen Gott transfiguriert. Aber es gibt kein, umsonst, für jene rohen und seelenarmen, Zeitalter. Was kann man ihnen zurückgeben? Vielleicht ist hier selbst der Ursprung der Götter, ein Ursprung also aus der Furcht. Umso mehr freilich für die mittlere Zeit, in der die vornehmen Geschlechter sich herausbilden, als welche in der Tat ihren Urhebern, den Ahnherren, Heroen, Göttern, alle die Eigenschaften mit Zins zurückgegeben haben, die inzwischen in ihnen selbst offenbar geworden sind, die vornehmen Eigenschaften. Wir werden auf die Veradligung und Veredelung der Götter, die freilich durchaus nicht deren Heiligung ist, später noch einen Blick werfen. Führen wir jetzt nur den Gang dieser ganzen Schuldbewusstseinsentwicklung vorläufig zu Ende. 20. Das Bewusstsein, Schulden gegen die Gottheit zu haben, ist, wie die Geschichte lehrt, auch nach dem Niedergang der blutverwandtschaftlichen Organisationsform der Gemeinschaft, keineswegs zum Abschluss gekommen. Die Menschheit hat, in gleicher Weise, wie sie die Begriffe, gut und schlecht, von dem Geschlechtsadel, samt dessen psychologischem Grundhange, Rangordnungen anzusetzen, geerbt. Hat, mit der Erbschaft der Geschlechts- und Stammgottheiten auch die des Drucks von noch unbezahlten Schulden und des Verlangens nach Ablösung derselben hinzubekommen. Den Übergang machen jene breiten Sklaven und hörigen Bevölkerungen, welche sich an den Götterkultus ihrer Herren, sei es durch Zwang, sei es durch Unterwürfigkeit und Mimikry, angepasst haben, von ihnen aus fließt dann diese Erbschaft nach allen Seiten über. Das Schuldgefühl gegen die Gottheit hat mehrere Jahrtausende nicht aufgehört zu wachsen, und zwar immerfort im gleichen Verhältnisse, wie der Gottesbegriff und das Gottesgefühl auf Erden gewachsen und in die Höhe getragen worden ist. Die ganze Geschichte des ethnischen Kämpfens, Siegens, sich Versöhnens, sich Verschmelzens, alles was der endgültigen Rangordnung aller Volkselemente in jeder großen Rassensynthesis vorangeht, spiegelt sich in dem Genealogienwirrwarr ihrer Götter, in den Sagen von deren Kämpfen, Siegen und Versöhnungen ab. Der Fortgang zu Universalreichen ist immer auch der Fortgang zu Universalgottheiten. Der Despotismus mit seiner Überwältigung des unabhängigen Adels bahnt immer auch irgendwelchem Monotheismus den Weg. Die Heraufkunft des christlichen Gottes, als des Maximalgottes, der bisher erreicht worden ist, hat deshalb auch das Maximum des Schuldgefühls auf Erden zur Erscheinung gebracht. Angenommen, dass wir nachgerade in die umgekehrte Bewegung eingetreten sind, so dürfte man mit keiner kleinen Wahrscheinlichkeit aus dem unaufhaltsamen Niedergang des Glaubens an den christlichen Gott ableiten, dass es jetzt bereits auch schon einen erheblichen Niedergang des menschlichen Schuldbewusstseins gebe. Ja, die Aussicht ist nicht abzuweisen, dass der vollkommene und endgültige Sieg des Atheismus die Menschheit von diesem ganzen Gefühl, Schulden gegen ihren Anfang, ihre Causa prima zu haben, lösen dürfte. Und wem es nötig scheinen sollte hinzuzufügen. Aber auch aus der Pietät dürfte schwerlich damit für jene längste Zeit des Menschengeschlechts Recht behalten, für seine Urzeit. 21. Dies vorläufig im Kurzen und Groben über den Zusammenhang der Begriffe Schuld, Pflicht mit religiösen Voraussetzungen. Ich habe absichtlich die eigentliche Moralisierung dieser Begriffe, die Zurückschiebung derselben ins Gewissen, noch bestimmter, die Verwicklung des schlechten Gewissens mit dem Gottesbegriffe, bisher beiseite gelassen und am Schluss des vorigen Abschnittes sogar geredet. Wie als ob es diese Moralisierung gar nicht gäbe, folglich, wie als ob es mit jenen Begriffen nunmehr notwendig zu Ende ginge, nachdem deren Voraussetzung gefallen ist, der Glaube an unseren Gläubiger, an Gott. Mit der Moralisierung der Begriffe Schuld und Pflicht, mit ihrer Zurückschiebung ins schlechte Gewissen ist ganz eigentlich der Versuch gegeben, die Richtung der eben beschriebenen Entwicklung umzukehren, mindestens ihre Bewegung stillzustellen. Jetzt soll gerade die Aussicht auf eine endgültige Ablösung ein für allemal sich pessimistisch zuschließen. Jetzt soll der Blick trostlos vor einer ehernen Unmöglichkeit abprallen, zurückprallen. Jetzt sollen jene Begriffe, Schuld und Pflicht, sich rückwärts wehen den, gegen wen denn? Man kann nicht zweifeln. Zunächst gegen den Schuldner, in dem nunmehr das schlechte Gewissen sich dermaßen festsetzt, einfrisst, ausbreitet und polypenhaft in jede Breite und Tiefe wächst, bis endlich mit der Unlösbarkeit der Schuld auch die Unlösbarkeit der Buße, der Gedanke ihrer Unabzahlbarkeit, der ewigen Strafe, konzipiert ist. Endlich aber sogar gegen den Gläubiger, denke man. Dabei nun an die Causa prima des Menschen, an den Anfang des menschlichen Geschlechts, an seinen Ahnherrn, der nunmehr mit einem Fluche behaftet wird. Adam. Erbsünde, Unfreiheit des Willens. Oder an die Natur, aus deren Schoß der Mensch entsteht und in die nunmehr das böse Prinzip hineingelegt wird. Verteufelung der Natur. Oder an das Dasein überhaupt, das als unwert an sich übrig bleibt. Nihilistische Abkehr von ihm, Verlangen ins Nichts oder Verlangen in seinen Gegensatz, in ein Anderssein, Buddhismus und Verwandtes, bis wir mit einem Male vor dem paradoxen und entsetzlichen Auskunftsmittel stehen, an dem die gemarterte Menschheit eine zeitweilige Erleichterung gefunden hat, jenem Geniestreich des Christentums. Gott selbst sich für die Schuld des Menschen opfernd, Gott selbst sich an sich selbst bezahlt machend. Gott als der Einzige, der vom Menschen ablösen kann, was für den Menschen selbst unablösbar geworden ist, der Gläubiger sich für seinen Schuldner opfernd, aus Liebe, sollte man's glauben? 22 Man wird bereits erraten haben, was eigentlich mit dem Allen und unter dem Allen geschehen ist. Jener Wille zur Selbstpeinigung, jene zurückgetretene Grausamkeit des innerlich Gemachten, in sich selbst zurückgescheuchten Tiermenschen, des zum Zweck der Zähmung in den Staat eingesperrten, der das schlechte Gewissen erfunden hat, um sich weh zu tun, nachdem der natürlichere Ausweg dieses Wehtunwollens verstopft war. Dieser Mensch des schlechten Gewissens hat sich der religiösen Voraussetzung bemächtigt, um seine Selbstmarterung bis zu ihrer schauerlichsten Härte und Schärfe zu treiben. Atheismus und eine Art zweiter Unschuld gehören zueinander. Der Tatbestand weicht davon in einer furchtbaren Weise ab. Aus Liebe zu seinem Schuldner. Er ergreift in Gott die letzten Gegensätze, die er zu seinen eigentlichen und unablöslichen Tierinstinkten zu finden vermag. Er deutet diese Tierinstinkte selbst um als Schuld gegen Gott, als Feindschaft, Auflehnung, Aufruhr gegen den Herrn, den Vater, den Uran und Anfang der Welt. Er spannt sich in den Widerspruch, Gott und Teufel. Er wirft alles Nein, das er zu sich selbst, zur Natur, Natürlichkeit, Tatsächlichkeit seines Wesens sagt, aus sich heraus als ein Ja, als seiend, leibhaft, wirklich, als Gott, als Heiligkeit Gottes, als Richtertum Gottes, als Henkertum Gottes, als Jenseits, als Ewigkeit, als Marter ohne Ende, als Hölle, als Unausmessbarkeit von Strafe und von Schuld. Dies ist eine Art Willenswahnsinn in der seelischen Grausamkeit, der schlechterdings nicht seinesgleichen hat. Der Wille des Menschen, sich schuldig und verwerflich zu finden bis zur Unsühnbarkeit. Sein Wille, sich bestraft zu denken, ohne dass die Strafe jeder Schuld äquivalent werden könne, sein Wille, den untersten Grund der Dinge mit dem Problem von Strafe und Schuld zu infizieren und giftig zu machen, um sich aus diesem Labyrinth von fixen Ideen ein für allemal den Ausweg abzuschneiden, sein Wille, ein Ideal aufzurichten, das des heiligen Gottes und angesichts desselben seiner absoluten Unwürdigkeit handgreiflich gewiss zu sein. O über diese wahnsinnige traurige Bestie Mensch! Welche Einfälle kommen ihr, welche Widernatur, welche Paroxysmen des Unsinns, welche Bestialität der Idee bricht sofort heraus, wenn sie nur ein wenig verhindert wird, Bestie der Tat zu sein. Eine Schuld gegen Gott. Dieser Gedanke wird ihm zum Folterwerkzeug. Hier ist Krankheit. Es ist kein Zweifel, die furchtbarste Krankheit, die bis jetzt im Menschen gewütet hat. Und wer es noch zu hören vermag. Aber man hat heute nicht mehr die Ohren dafür, wie in dieser Nacht von Marter und Widersinn der Schrei Liebe, der Schrei des sehnsüchtigsten Entzückens, der Erlösung in der Liebe geklungen hat, der wendet sich ab, von einem unbesieglichen Grausen. erfasst. Dies alles ist interessant bis zum Übermaß, aber auch von einer schwarzen, düsteren, entnervenden Traurigkeit, dass man es sich gewaltsam verbieten muss, zu lange in diese Abgründe zu blicken. Dass an sich die Konzeption von Göttern nicht notwendig zu dieser Verschlechterung der Fantasie führen muss, deren Vergegenwärtigung wir uns für einen Augenblick nicht erlassen durften, dass es vornehmere Arten gibt, sich der Erdichtung von Göttern zu bedienen, als zu dieser Selbstkreuzigung und Selbstschändung des Menschen, in der die letzten Jahrtausende Europas ihre Meisterschaft gehabt haben. Das lässt sich zum Glück aus jedem Blick noch abnehmen, den man auf die griechischen Götter wirft, diese Widerspiegelungen vornehmer und selbstherrlicher Menschen, in denen das Tier im Menschen sich vergöttlicht fühlte und nicht sich selbst zerriss, nicht gegen sich selber wütete. Diese Griechen haben sich die längste Zeit ihrer Götter bedient, gerade um sich das schlechte Gewissen vom Leibe zu halten, um ihrer Freiheit der Seele froh bleiben zu dürfen. Also in einem umgekehrten Verstande, als das Christentum Gebrauch von seinem Gotte gemacht hat. Sie gingen darin sehr weit, diese prachtvollen und löwenmütigen Kindsköpfe. Und keine geringere Autorität als die des homerischen Zeus selbst gibt es ihnen hier und da zu verstehen, dass sie es sich zu leicht machen. Wunder, sagt er einmal. Es handelt sich um den Fall des Aigisthos, um einen sehr schlimmen Fall. Wunder, wie sehr doch klagen die Sterblichen wider die Götter. Nur von uns sei Böses, vermeinen sie. Aber sie selber schaffen durch Unverstand, auch gegen Geschick, sich das Elend. Doch hört und sieht man hier zugleich, auch dieser olympische Zuschauer und Richter ist ferne davon, ihnen deshalb gram zu sein und böse von ihnen zu denken, was sie töricht sind. So denkt er bei den Untaten der Sterblichen, und Torheit, Unverstand, ein wenig Störung im Kopfe. So viel haben auch die Griechen der stärksten, tapfersten Zeit selbst bei sich zugelassen als Grund von vielem Schlimmen und Verhängnisvollen, Torheit, nicht Sünde. Versteht ihr das? Im Menschen ist so viel Entsetzliches. Die Erde war zu lange schon ein Irrenhaus. 23 Dies genüge ein für allemal über die Herkunft des heiligen Gottes. Woher mag sie eigentlich gekommen sein, bei Köpfen, wie wir sie haben, wir Menschen der edlen Abkunft, des Glücks, der Wohlgeratenheit, der besten Gesellschaft, der Vornehmheit, der Tugend? So fragte sich jahrhundertelang der vornehme Grieche angesichts jedes ihm unverständlichen Greuels und Frevels, mit dem sich einer von seinesgleichen befleckt hatte. Selbst aber diese Störung im Kopfe war ein Problem. Ja, wie ist sie auch nur möglich? Es muss ihn wohl ein Gott betört haben, sagte er sich endlich, den Kopf schüttelnd. Dergestalt dienten damals die Götter dazu, den Menschen bis zu einem gewissen Grade auch im Schlimmen zu rechtfertigen. Sie dienten als Ursachen des Bösen. Damals nahmen sie nicht die Strafe auf sich, sondern, wie es vornehmer ist, die Schuld. Dieser Ausweg ist typisch für Griechen. 24 Ich schließe mit 3 Fragezeichen, man sieht es wohl. Wird hier eigentlich ein Ideal aufgerichtet oder eins abgebrochen? So fragt man mich vielleicht. Aber habt ihr euch selber je genug gefragt, wie teuer sich auf Erden die Aufrichtung jedes Ideals bezahlt gemacht hat? Wie viel Wirklichkeit immer dazu verleumdet und verkannt, wie viel Lüge geheiligt, wie viel Gewissen verstört, wie viel Gott jedes Mal geopfert werden musste? Wir modernen Menschen, wir sind die Erben der Gewissensvivisektion und Selbsttierquälerei von Jahrtausenden. Darin haben wir unsere längste Übung, unsere Künstlerschaft vielleicht, in jedem Fall. Unser Raffinement, unsere Geschmacksverwöhnung. Damit ein Heiligtum aufgerichtet werden kann, muss ein Heiligtum zerbrochen werden. Das ist das Gesetz. Man zeige mir den Fall, wo es nicht erfüllt ist. Der Mensch hat allzu lange seine natürlichen Hänge mit bösem Blick betrachtet, so dass sie sich in ihm schließlich mit dem schlechten Gewissen verschwistert haben. Nämlich die unnatürlichen Hänge, alle jene Aspirationen zum Jenseitigen, sinnenwidrigen, instinktwidrigen, naturwidrigen, tierwidrigen, kurz die bisherigen Ideale, die allesamt lebensfeindliche Ideale, Weltverleumder Ideale sind, mit dem schlechten Gewissen zu verschwistern. Ein umgekehrter Versuch wäre an sich möglich, aber wer ist stark genug dazu? An wen sich heute mit solchen Hoffnungen und Ansprüchen wenden? Gerade die guten Menschen hätte man damit gegen sich. Dazu, wie billig, die Bequemen, die Versöhnten, die Eitlen, die Schwärmerischen, die Müden. Was beleidigt tiefer, was trennt so gründlich ab, als etwas von der Strenge und Höhe merken zu lassen, mit der man sich selbst behandelt? Es bedürfte zu jenem Ziele einer anderen Art Geister, als gerade in diesem Zeitalter wahrscheinlich sind. Geister, durch Kriege und Siege gekräftigt, denen die Eroberung, das Abenteuer, die Gefahr, der Schmerz sogar zum Bedürfnis geworden ist. Es bedürfte dazu der Gewöhnung an scharfe hohe Luft, an winterliche Wanderungen, an Eis und Gebirge in jedem Sinne, es bedürfte dazu einer Art sublimer Bosheit selbst, eines letzten selbstgewissesten Mutwillens der Erkenntnis, welcher zur großen Gesundheit gehört, es bedürfte, kurz und schlimm genug, eben dieser großen Gesundheit. Und wiederum, wie entgegenkommend, wie liebreich zeigt sich alle Welt gegen uns, sobald wir es machen wie alle Welt und uns gehen lassen, wie alle Welt. Aber irgendwann, in einer stärkeren Zeit, als diese morsche, selbstzweiflerische Gegenwart ist, muss er uns doch kommen, der erlösende Mensch der großen Liebe und Verachtung, der schöpferische Geist, den seine drängende Kraft aus allem Abseits und Jenseits immer wieder wegtreibt, dessen Einsamkeit vom Volke missverstanden wird, wie als ob sie eine Flucht vor der Wirklichkeit sei, während sie nur seine Versenkung, Vergrabung, Vertiefung in die Wirklichkeit ist, damit er einst aus ihr, wenn er wieder ans Licht kommt, die Erlösung dieser Wirklichkeit heimbringe, ihre Erlösung von dem Fluche, den das bisherige Ideal auf sie gelegt hat. Dieser Mensch der Zukunft, der uns ebenso vom bisherigen Ideal erlösen wird als von dem, was aus ihm wachsen musste, vom großen Ekel, vom Willen zum Nichts, vom Nihilismus, dieser Glockenschlag des Mittags und der großen Entscheidung, der den Willen wieder frei macht, der der Erde ihr Ziel und dem Menschen seine Hoffnung zurückgibt, dieser Antichrist und Antinihilist, dieser Besieger Gottes und des Nichts, er muss einst kommen. Genug, genug. An dieser Stelle geziemt mir nur eins, zu schweigen. Ich vergriffe mich sonst an dem, was einem Jüngeren allein freisteht, einem Zukünftigeren, einem Stärkeren, als ich bin, was allein Zarathustra freisteht, Zarathustra dem Gottlosen. Ist diese gerade heute auch nur möglich? 25 Aber was rede ich da? Dritte Abhandlung. Was bedeuten asketische Ideale? Bei Künstlern nichts oder zu vielerlei. Bei Philosophen und Gelehrten etwas wie Witterung und Instinkt für die günstigsten Vorbedingungen hoher Geistigkeit. Bei Frauen, bestenfalls, eine Liebenswürdigkeit der Verführung mehr, ein wenig Morbidese auf schönem Fleische, die Engelhaftigkeit eines hübschen fetten Tiers. Bei physiologisch Verunglückten und Verstimmten, bei der Mehrzahl der Sterblichen, einen Versuch, sich zu gut für diese Welt vorzukommen. Eine heilige Form der Ausschweifung. Ihr Hauptmittel im Kampf mit dem langsamen Schmerz und der Langeweile. Bei Priestern den eigentlichen Priesterglauben, ihr bestes Werkzeug der Macht, auch die allerhöchste Erlaubnis zur Macht. Bei Heiligen endlich einen Vorwand zum Winterschlaf. Ihre Novissima Gloriae Cupido, ihre Ruhe im Nichts, Gott. Ihre Form des Irrsinns. Dass aber überhaupt das asketische Ideal dem Menschen so viel bedeutet hat, darin drückt sich die Grundtatsache des menschlichen Willens aus, sein Horror vacui. Er braucht ein Ziel, und eher will er noch das Nichts wollen als nicht wollen. Unbekümmert, spöttisch, gewalttätig. So will uns die Weisheit. Sie ist ein Weib, sie liebt immer nur einen Kriegsmann. Also sprach Zarathustra eins, was bedeuten asketische Ideale? Oder, dass ich einen einzelnen Fall nehme, in Betreff dessen ich oft genug um Rat gefragt worden bin, was bedeutet es zum Beispiel, wenn ein Künstler wie Richard Wagner in seinen alten Tagen der Keuschheit eine Huldigung darbringt? Versteht man mich? Hat man mich verstanden? Schlechterdings nicht, mein Herr. Fangen wir also von vorne an. 2. Was bedeuten asketische Ideale? In einem gewissen Sinne freilich hat er dies immer getan, aber erst zu allerletzt in einem asketischen Sinne. Was bedeutet diese Sinnesänderung? Dieser radikale Sinnesumschlag? Hier kommt uns, gesetzt, dass wir bei dieser Frage ein wenig Halt machen wollen, alsbald die Erinnerung an die beste, stärkste, frohmütigste, mutigste Zeit, welche es vielleicht im Leben Wagners gegeben hat. Das war damals, als ihn innerlich und tief der Gedanke der Hochzeit Luthers beschäftigte. Denn ein solcher war es, Wagner sprang damit geradewegs in seinen Gegensatz um. Was bedeutet es, wenn ein Künstler in seinen Gegensatz umspringt? Wer weiß, an welchen Zufällen es eigentlich gehangen hat, dass wir heute anstelle dieser Hochzeitsmusik die Meistersinger besitzen? Und wie viel in diesen vielleicht noch von jener fortklingt? Aber keinem Zweifel unterliegt es, dass es sich auch bei dieser Hochzeit Luthers um ein Lob der Keuschheit gehandelt haben würde. Allerdings auch um ein Lob der Sinnlichkeit, und gerade so schiene es mir in Ordnung, gerade so wäre es auch wagnerisch gewesen. Wagner hätte, wie mir scheint, wohl getan, diese angenehme Tatsächlichkeit seinen Deutschen mithilfe einer holden und tapferen Lutherkomödie wieder einmal zu Gemüte zu führen, denn es gibt und gab unter den Deutschen immer viele Verleumder der Sinnlichkeit. Und Luthers Verdienst ist vielleicht in nichts größer als gerade darin, den Mut zu seiner Sinnlichkeit gehabt zu haben. Man hieß sie damals, zart genug, die evangelische Freiheit. Selbst aber in jenem Falle, wo es wirklich jenen Gegensatz zwischen Keuschheit und Sinnlichkeit gibt, braucht es glücklicherweise noch lange kein tragischer Gegensatz zu sein. Dies dürfte wenigstens für alle wohlgerateneren, wohlgemuteren Sterblichen gelten, welche ferne davon sind, ihr labiles Gleichgewicht zwischen Tier und Engel, ohne weiteres zu den Gegengründen des das eins zu rechnen. Die feinsten und hellsten, gleich Goethe, gleich Hafis, haben darin sogar einen Lebensreiz mehr gesehen. Denn zwischen Keuschheit und Sinnlichkeit gibt es keinen notwendigen Gegensatz. Jede gute Ehe, jede eigentliche Herzensliebschaft ist über diesen Gegensatz hinaus. Andererseits versteht es sich nur zu gut, dass wenn einmal die verunglückten Schweine dazu gebracht werden, die Keuschheit anzubeten, und es gibt solche Schweine, sie in ihr nur ihren Gegensatz, den Gegensatz zum verunglückten Schweine sehen und anbeten werden. Oh, mit was für einem tragischen Gegrunz und Eifer. Man kann es sich denken, jenen peinlichen und überfüßigen Gegensatz, den Richard Wagner unbestreitbar am Ende seines Lebens noch hat in Musik setzen und auf die Bühne stellen wollen. 3. Dabei ist freilich jene andere Frage nicht zu umgehen, was ihn eigentlich jene männliche, ach, so unmännliche Einfalt vom Lande anging, jener arme Teufel und Naturbursch Parsifal, der von ihm mit so verfänglichen Mitteln schließlich katholisch gemacht wird, wie man könnte nämlich versucht sein, das Umgekehrte zu mutmaßen, selbst zu wünschen, dass der Wagnersche Parsifal heiter gemeint sei, gleichsam als Schlussstück und Satyrdrama, mit dem der Tragiker Wagner auf eine gerade ihm gebührende und würdige Weise von uns, auch von sich, vor allem von der Tragödie habe Abschied nehmen wollen, nämlich mit einem Exzess höchster und mutwilligster Parodie auf das Tragische selbst, auf den ganzen schauerlichen Erdenernst und Erdenjammer von ehedem, auf die endlich überwundene gröbste Form in der Widernatur des asketischen Ideals. So wäre es, wie gesagt, eines großen Tragikers gerade würdig gewesen. Als welcher, wie jeder Künstler, erst dann auf den letzten Gipfel seiner Größe kommt, wenn er sich und seine Kunst unter sich zu sehen weiß, wenn er über sich zu lachen weiß. Solche Widersprüche gerade verführen zum Dasein. Wozu doch? Wie man billig fragen darf. Denn was gingen ihn, was gehen uns die Schweine an? War dieser Parsifal überhaupt ernst gemeint? Ist der Parsifal Wagners sein heimliches Überlegenheitslachen über sich selbst, der Triumph seiner errungenen letzten höchsten Künstlerfreiheit, Künstlerjenseitigkeit? Man möchte es, wie gesagt, wünschen. Denn was würde der ernst gemeinte Parsifal sein? Hat man wirklich nötig, in ihm, wie man sich gegen mich ausgedrückt hat, die Ausgeburt eines toll gewordenen Hasses auf Erkenntnis, Geist und Sinnlichkeit, zu sehen? Und zuletzt gar ein sich selbst verneinen, sich selbst durchstreichen von Seiten eines Künstlers, der bis dahin mit aller Macht seines Willens auf das Umgekehrte, nämlich auf höchste Vergeistigung und Versinnlichung seiner Kunst ausgewiesen war? Man erinnere sich, wie begeistert seinerzeit Wagner in den Fußtapfen des Philosophen Feuerbach gegangen ist. Feuerbachs Wort von der gesunden Sinnlichkeit, das klang in den 30er und 40er Jahren Wagner gleich vielen Deutschen, sie nannten sich die jungen Deutschen, wie das Wort der Erlösung. Einen Fluch auf Sinne und Geist in einem Hass und Atem? Eine Apostasie und Umkehr zu christlich krankhaften und obskurantistischen Idealen? Und nicht nur seiner Kunst, auch seines Lebens. Und nicht nur mit den Parsifal-Posaunen von der Bühne herab, in der trüben, ebenso unfreien als ratlosen Schriftstellerei seiner letzten Jahre gibt es 100 Stellen, in denen sich ein heimlicher Wunsch und Wille, ein verzagter, unsicherer, uneingeständlicher Wille verrät, ganz eigentlich Umkehr, Bekehrung, Verneinung, Christentum, Mittelalter zu predigen und seinen Jüngern zu sagen, es ist nichts. Sucht das Heil woanders. Sogar das Blut des Erlösers wird einmal angerufen. Vier, dass ich in einem solchen Falle, der vieles Peinliche hat, meine Meinung sage. Und es ist ein typischer Fall. Man tut gewiss am besten, einen Künstler insoweit von seinem Werke zu trennen, dass man ihn selbst nicht gleich ernst nimmt wie sein Werk. Er ist zuletzt nur die Vorausbedingung seines Werks. Der Mutterschoss, der Boden, unter Umständen der Dünger und Mist, auf dem, aus dem es wächst, und somit, in den meisten Fällen, etwas, das man vergessen muss, wenn man sich des Werks selbst erfreuen will. Die Einsicht in die Herkunft eines Werks geht die Physiologen und Vivisektoren des Geistes an. Nie und nimmermehr die ästhetischen Menschen, die Artisten. Dem Dichter und Ausgestalter des Parsifal. Blieb ein tiefes, gründliches, selbst schreckliches Hineinleben und Hinabsteigen in mittelalterliche Seelenkontraste, ein feindseliges Abseits von aller Höhe, Strenge und Zucht des Geistes, eine Art intellektueller Perversität, wenn man mir das Wort nachsehen will, ebenso wenig erspart als einem schwangeren Weibe die Widerlichkeiten und Wunderlichkeiten der Schwangerschaft, als welche man, wie gesagt, vergessen muss, um sich des Kindes zu erfreuen. Man soll sich vor der Verwechslung hüten, in welche ein Künstler nur zu leicht selbst gerät, aus psychologischer Contiguity, mit den Engländern zu reden. Wie als ob er selber das wäre, was er darstellen, ausdenken, ausdrücken kann. Tatsächlich steht es so, dass, wenn er eben das wäre, er es schlechterdings nicht darstellen, ausdenken, ausdrücken würde. Ein Homer hätte keinen Achill, ein Goethe keinen Faust gedichtet, wenn Homer ein Achill und wenn Goethe ein Faust gewesen wäre. Ein vollkommener und ganzer Künstler ist in alle Ewigkeit von dem Realen, dem Wirklichen abgetrennt. Andererseits versteht man es, wie er an dieser ewigen Unrealität und Falschheit seines Innersten, das eins mitunter bis zur Verzweiflung müde werden kann. Und dass er dann wohl den Versuch macht, einmal in das gerade ihm Verbotenste, ins Wirkliche überzugreifen, wirklich zu sein. Es ist das die typische Velleität des Künstlers. Dieselbe Velleität, welcher auch der altgewordene Wagner verfiel und die er so teuer, so verhängnisvoll hat büßen müssen, er verlor durch sie den wertvollen Teil seiner Freunde. Zuletzt aber, noch ganz abgesehen von dieser Velleität, wer möchte nicht überhaupt wünschen, um Wagners selber willen, dass er anders von uns und seiner Kunst Abschied genommen hätte, nicht mit einem Parsifal, sondern siegreicher, selbstgewisser, wagneristischer, weniger irreführend, weniger zweideutig in Bezug auf sein ganzes Wollen, weniger schopenhauerisch, weniger nihilistisch? Hat er schließlich darüber umgelernt? Da es zumindest scheint, dass er zuletzt den Willen hatte, darüber umzulehren. Mit welchem Erfolge? Man wird es erraten. Eliminieren wir zunächst die Künstler. Dieselben stehen lange nicht unabhängig genug in der Welt und gegen die Welt, als dass ihre Wertschätzungen und deren Wandel an sich Teilnahme verdiente. Sie waren zu allen Zeiten Kammerdiener einer Moral oder Philosophie oder Religion. Ganz abgesehen noch davon, dass sie leider oft genug die allzu geschmeidigen Höflinge ihrer Anhänger und Gönnerschaft und spürnasige Schmeichler vor alten oder eben neu heraufkommenden Gewalten gewesen sind. 5. Was bedeuten also asketische Ideale? Im Falle eines Künstlers, wir begreifen es nachgerade, gar nichts. Oder so vielerlei, dass es so gut ist wie gar nichts. So nahm zum Beispiel Richard Wagner den Philosophen Schopenhauer, als die Zeit gekommen war, zu seinem Vordermann, zu seiner Schutzwehr. Wer möchte es auch nur für denkbar halten, dass er den Mut zu einem asketischen Ideal gehabt hätte, ohne den Rückhalt, den ihm die Philosophie Schopenhauers bot, ohne die in den 70er Jahren in Europa zum Übergewicht gelangende Autorität Schopenhauers? Zumindest brauchen sie immer eine Schutzwehr, einen Rückhalt, eine bereits begründete Autorität. Die Künstler stehen nie für sich, das Alleinstehen geht wider ihre tiefsten Instinkte. Und damit sind wir bei der ernsthafteren Frage angelangt. Was bedeutet es, wenn ein wirklicher Philosoph dem asketischen Ideale huldigt, ein wirklich auf sich gestellter Geist wie Schopenhauer, ein Mann und Ritter mit erzenem Blick, der den Mut zu sich selber hat, der allein zu stehen weiß und nicht erst auf Vordermänner und höhere Winke wartet? Erwägen wir hier sofort die merkwürdige und für manche Art Mensch selbst faszinierende Stellung Schopenhauers zur Kunst. Denn sie ist es ersichtlich gewesen, um deren Willen zunächst Richard Wagner zu Schopenhauer übertrat, überredet dazu durch einen Dichter, wie man weiß, durch Herweg, und dies bis zu dem Maße, dass sich damit ein vollkommener theoretischer Widerspruch zwischen seinem früheren und seinem späteren ästhetischen Glauben aufriss, ersterer zum Beispiel in Oper und Drama, ausgedrückt, letzterer in den Schriften, die er von 1870 an herausgab. Insonderheit änderte Wagner, was vielleicht am meisten befremdet, von da an rücksichtslos sein Urteil über Wert und Stellung der Musik selbst. Was lag ihm daran, dass er bisher aus ihr ein Mittel, ein Medium, ein Weib gemacht hatte, das schlechterdings eines Zweckes, eines Manns bedürfe, um zu gedeihen, nämlich des Dramas. Er begriff mit einem Male, dass mit der Schopenhauerschen Theorie und Neuerung mehr zu machen sei in Majorem Musicae Gloriam, nämlich mit der Souveränität der Musik, so wie sie Schopenhauer begriff. Die Musik abseits gestellt gegen alle übrigen Künste, die unabhängige Kunst an sich, nicht, wie diese, Abbilder der Phänomenalität bietend, vielmehr die Sprache des Willens selbst redend, unmittelbar aus dem Abgrunde heraus, als dessen eigenste, ursprünglichste, unabgeleitetste Offenbarung. Mit dieser außerordentlichen Wertsteigerung der Musik, wie sie aus der Schopenhauerschen Philosophie zu erwachsen schien, stieg mit einem Male auch der Musiker selbst unerhört im Preise. Er wurde nunmehr ein Orakel, ein Priester, ja mehr als ein Priester, eine Art Mundstück des, an sich, der Dinge, ein Telefon des Jenseits. Er redete fürderhin nicht nur Musik, dieser Bauchredner Gottes, er redete Metaphysik. Was Wunder, dass er endlich eines Tages asketische Ideale redete? Dabei noch nicht in Anschlag gebracht, ob im neuen Deutschland ein Künstler ohne die Milch frommer, reichsfrommer Denkungsart überhaupt möglich gewesen wäre. Kant gedachte der Kunst eine Ehre zu erweisen, als er unter den Prädikaten des Schönen diejenigen bevorzugte und in den Vordergrund stellte, welche die Ehre der Erkenntnis ausmachen, Unpersönlichkeit und Allgemeingültigkeit. Ob dies nicht in der Hauptsache ein Fehlgriff war, ist hier nicht am Orte zu verhandeln. Was ich allein unterstreichen will, ist, dass Kant, gleich allen Philosophen, statt von den Erfahrungen des Künstlers, des Schaffenden, aus das ästhetische Problem zu visieren, allein vom Zuschauer aus über die Kunst und das Schöne nachgedacht und dabei unvermerkt den Zuschauer selber in den Begriff schön hineinbekommen hat. Wäre aber wenigstens nur dieser Zuschauer den Philosophen des Schönen ausreichend bekannt gewesen. Nämlich als eine große persönliche Tatsache und Erfahrung, als eine Fülle eigenster starker Erlebnisse, Begierden, Überraschungen, Entzückungen auf dem Gebiete des Schönen. Aber das Gegenteil war, wie ich fürchte, immer der Fall. Und so bekommen wir denn von ihnen gleich von Anfang an Definitionen, in denen, wie in jener berühmten Definition, die Kant vom Schönen gibt, der Mangel an feinerer Selbsterfahrung in Gestalt eines dicken Wurms von Grundirrtum sitzt. Schön ist, hat Kant gesagt, was ohne Interesse gefällt. Ohne Interesse. Man vergleiche mit dieser Definition jene André, die ein wirklicher Zuschauer und Artist gemacht hat, Stendhal, der das Schöne einmal une promesse de bonheur nennt. 6. Schopenhauer hat sich die kantische Fassung des ästhetischen Problems zunutze gemacht, obwohl er es ganz gewiss nicht mit kantischen Augen angeschaut hat. Wenn freilich unsere Ästhetiker nicht müde werden, zugunsten Kants in die Waagschale zu werfen, dass man unter dem Zauber der Schönheit sogar gewandlose weibliche Statuen, ohne Interesse, anschauen könne, so darf man wohl ein wenig auf ihre Unkosten lachen. Die Erfahrungen der Künstler sind in Bezug auf diesen heiklen Punkt interessanter, und Pygmalion war jedenfalls nicht notwendig ein unästhetischer Mensch. Denken wir umso besser von der Unschuld unserer Ästhetiker, welche sich in solchen Argumenten spiegelt, rechnen wir es zum Beispiel Kant zu Ehren an, was er über das Eigentümliche des Tastsinns mit landpfarrermäßiger Naivität zu lehren weiß. Und hier kommen wir auf Schopenhauer zurück, der in ganz anderem Maße als Kant den Künsten nahestand und doch nicht aus dem Bann der kantischen Definition herausgekommen ist. Wie kam das? Hier ist jedenfalls gerade das abgelehnt und ausgestrichen, was Kant allein am ästhetischen Zustande hervorhebt, le désintéressement. Wer hat recht, Kant oder Stendhal? Über wenig Dinge redet Schopenhauer so sicher wie über die Wirkung der ästhetischen Kontemplation. Er sagt ihr nach, dass sie gerade der geschlechtlichen Interessiertheit entgegenwirke, ähnlich also wie Lupulin und Kampfer. Er ist nie müde geworden, dieses Loskommen vom Willen als den großen Vorzug und Nutzen des ästhetischen Zustandes zu verherrlichen. Ja, man möchte versucht sein zu fragen, ob nicht seine Grundkonzeption von Willen und Vorstellung, der Gedanke, dass es eine Erlösung vom Willen einzig durch die Vorstellung geben könne, aus einer Verallgemeinerung jener Sexualerfahrung ihren Ursprung genommen habe. Bei allen Fragen in Betreff der Schopenhauerschen Philosophie ist, anbei bemerkt, niemals außer Acht zu lassen, dass sie die Konzeption eines 26-jährigen Jünglings ist, so dass sie nicht nur an dem spezifischen Schopenhauers, sondern auch an dem spezifischen jener Jahreszeit des Lebens Anteil hat. Hören wir zum Beispiel eine der ausdrücklichsten Stellen unter den Zahllosen, die er zu Ehren des ästhetischen Zustandes geschrieben hat, Welt als Wille und Vorstellung I 231, hören wir den Ton heraus, das Leiden, das Glück, die Dankbarkeit, mit der solche Worte gesprochen worden sind. Das ist der schmerzenslose Zustand, den Epikuros als das höchste Gut und als den Zustand der Götter pries. Wir sind, für jenen Augenblick, des schnöden Willensdrangs entledigt, wir feiern den Sabbat. Der Zuchthausarbeit des Wollens, das Rad des Ixion steht still. Welche Vehemenz der Worte! Welche Bilder der Qual und des langen Überdrusses. Welche fast pathologische Zeitgegenüberstellung jenes Augenblicks und des sonstigen Rats des Ixion, der Zuchthausarbeit des Wollens, des schnöden Willensdrangs, aber gesetzt, dass Schopenhauer 100-mal für seine Person recht hätte, was wäre damit für die Einsicht ins Wesen des Schönen getan? Der Umstand ist wunderlich genug. Das Wort, ohne Interesse, interpretierte er sich in der allerpersönlichsten Weise, aus einer Erfahrung heraus, die bei ihm zu den regelmäßigsten gehört haben muss. Stendhal, wie gesagt, eine nicht weniger sinnliche, aber glücklicher geratene Natur als Schopenhauer, hebt eine andere Wirkung des Schönen hervor. Das Schöne verspricht Glück, ihm scheint gerade die Erregung des Willens, des Interesses, durch das Schöne der Tat Bestand. Und könnte man nicht zuletzt Schopenhauer selber einwenden, dass er sehr mit Unrecht sich hier in Kantianer dünke, dass er ganz und gar nicht die Kantsche Definition des Schönen kantisch verstanden habe. Dass auch ihm das Schöne aus einem Interesse gefalle, sogar aus dem allerstärksten, allerpersönlichsten Interesse. Dem des Torturierten, der von seiner Tortur loskommt? Und, um auf unsere erste Frage zurückzukommen, was bedeutet es, wenn ein Philosoph dem asketischen Ideale huldigt? So bekommen wir hier wenigstens einen ersten Wink. Er will von einer Tortur loskommen. Schopenhauer hat eine Wirkung des Schönen beschrieben, die willenkalmierende. Ist sie auch nur eine regelmäßige? Unterschätzen wir es namentlich nicht, dass Schopenhauer, der die Geschlechtlichkeit in der Tat als persönlichen Feind behandelt hat, einbegriffen deren Werkzeug, das Weib, dieses Instrumentum Diaboli, Feinde nötig hatte, um guter Dinge zu bleiben. Dass er die grimmigen galligen schwarz-grünen Worte liebte. Dass er zürnte, um zu zürnen, aus Passion. Dass er krank geworden wäre, Pessimist geworden wäre, denn er war es nicht, so sehr er es auch wünschte, ohne seine Feinde, ohne Hegel, das Weib, die Sinnlichkeit und den ganzen Willen zum Dasein, da bleiben. Schopenhauer wäre sonst nicht da geblieben, darauf darf man wetten, er wäre davongelaufen. Seine Feinde aber hielten ihn fest, seine Feinde verführten ihn immer wieder zum Dasein, sein Zorn war, ganz wie bei den antiken Zynikern, sein Labsal, seine Erholung, sein Entgelt, sein Remedium gegen den Ekel, sein Glück. Sieben hüten wir uns, bei dem Wort Tortur gleich düstere Gesichter zu machen. Es bleibt gerade in diesem Falle genug dagegen zu rechnen, genug abzuziehen. Es bleibt selbst etwas zu lachen. Es besteht unbestreitbar, solange es Philosophen auf Erden gibt und überall, wo es Philosophen gegeben hat, von Indien bis England, um die entgegengesetzten Pole der Begabung für Philosophie zu nehmen. Eine eigentliche Philosophengereiztheit und Rankühne gegen die Sinnlichkeit. Schopenhauer ist nur deren beredtester und, wenn man das Ohr dafür hat, auch hinreißendster und entzückendster Ausbruch. Es besteht insgleichen eine eigentliche Philosophenvoreingenommenheit und Herzlichkeit in Bezug auf das ganze asketische Ideal. Darüber und dagegen soll man sich nichts vormachen. So viel in Hinsicht auf das Persönlichste am Fall Schopenhauers. Andererseits ist an ihm noch etwas Typisches. Und hier erst kommen wir wieder auf unser Problem. Beides gehört, wie gesagt, zum Typus. Fehlt beides an einem Philosophen, so ist er, dessen sei man sicher, immer nur ein sogenannter. Was bedeutet das? Jedes Tier, somit auch labete Philosophe, strebt instinktiv nach einem Optimum von günstigen Bedingungen, unter denen es seine Kraft ganz herauslassen kann und sein Maximum im Machtgefühl erreicht. Jedes Tier per horsziert ebenso instinktiv und mit einer Feinheit der Witterung, die höher ist als alle Vernunft, alle Art Störenfriede und Hindernisse, die sich ihm über diesen Weg zum Optimum legen oder legen könnten. Es ist nicht sein Weg zum Glück, von dem ich rede, sondern sein Weg zur Macht, zur Tat, zum mächtigsten Tun und in den meisten Fällen tatsächlich sein Weg zum Unglück. Denn man muss diesen Tatbestand erst interpretieren. An sich steht er da, dumm in alle Ewigkeit, wie jedes Ding an sich. Dergestalt per horsziert der Philosoph die Ehe samt dem, was zu ihr überreden möchte, die Ehe als Hindernis und Verhängnis auf seinem Wege zum Optimum. Ein verheirateter Philosoph gehört in die Komödie, das ist mein Satz. Und jene Ausnahme Sokrates. Der boshafte Sokrates hat sich, scheint es, Ironize verheiratet, eigens um gerade diesen Satz zu demonstrieren. Jeder Philosoph würde sprechen, wie einst Buddha sprach, als ihm die Geburt eines Sohns gemeldet wurde. Raoula ist mir geboren, Eine Fessel ist mir geschmiedet. Raula bedeutet hier ein kleiner Dämon, jedem freien Geiste müsste eine nachdenkliche Stunde kommen. Gesetzt, dass er vorher eine Gedankenlose gehabt hat, wie sie einst demselben Buddha kam, eng bedrängt, dachte er bei sich. Ist das Leben im Hause eine Stätte der Unreinheit? Freiheit ist im Verlassen des Hauses. Dieweil er also dachte, verließ er das Haus. Es sind im asketischen Ideale so viele Brücken zur Unabhängigkeit angezeigt, dass ein Philosoph nicht ohne ein innerliches Frohlocken und Händeklatschen die Geschichte aller jener Entschlossenen zu hören vermag, welche eines Tages Nein sagten zu aller Unfreiheit und in irgendeine Wüste gingen. Gesetzt selbst, dass es bloß starke Esel waren und ganz und gar das Gegenstück eines starken Geistes. Welcher große Philosoph war bisher verheiratet? Heraklit, Plato, Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant, Schopenhauer. Sie waren es nicht. Mehr noch, man kann sie sich nicht einmal denken als verheiratet. Meine Antwort ist, man wird es längst erraten haben. Der Philosoph lächelt bei seinem Anblick einem Optimum der Bedingungen höchster und kühnster Geistigkeit zu. Er verneint nicht damit das Dasein. Er bejaht darin vielmehr sein Dasein und nur sein Dasein, und dies vielleicht bis zu dem Grade, dass ihm der frevelhafte Wunsch nicht fernbleibt. Perit mundus, fiat philosophia, fiat philosophus, fiam. Acht, man sieht, das sind keine unbestochenen Zeugen und Richter über den Wert des asketischen Ideals, diese Philosophen. Sie denken an sich. Was geht sie, der Heilige, an? Sie denken an das dabei, was ihnen gerade das Unentbehrlichste ist. Freiheit von Zwang, Störung, Lärm, von Geschäften, Pflichten, Sorgen, Helligkeit im Kopf, Tanz, Sprung und Flug der Gedanken, eine gute Luft, dünn, klar, frei, trocken, wie die Luft auf Höhen ist, bei der alles Animalische sein Geistiger wird und Flügel bekommt, Ruhe in allen Souterrains, alle Hunde hübsch an die Kette gelegt, kein Gebell von Feindschaft und zotteliger Rancüne. Keine Nagewürmer verletzten Ehrgeizes. Bescheiden und untertänige Eingeweide. Fleißig wie Mühlwerke. Aber fern. Das Herz fremd. Jenseits. Zukünftig. Posthum. Sie denken. Alles in allem. Bei dem asketischen Ideal an den altern Asketismus eines vergöttlichten und flügge gewordenen Tiers, das über dem Leben mehr schweift als ruht. Man weiß, was die drei großen Prunkworte des asketischen Ideals sind. Armut, Demut, Keuschheit. Und nun sehe man sich einmal das Leben aller großen fruchtbaren erfinderischen Geister aus der Nähe an. Man wird darin alle drei bis zu einem gewissen Grade immer wieder finden. Durchaus nicht, wie sich von selbst versteht, als ob es etwa deren Tugenden wären. Was hat diese Art Mensch mit Tugenden zu schaffen? Sondern als die eigentlichsten und natürlichsten Bedingungen ihres besten Daseins, ihrer schönsten Fruchtbarkeit. Dabei ist es ganz wohl möglich, dass ihre dominierende Geistigkeit vorerst einem unbändigen und reizbaren Stolze oder einer mutwilligen Sinnlichkeit Zügel anzulegen hatte oder dass sie ihren Willen zur Wüste, vielleicht gegen einen Hang zum Luxus und zum Ausgesuchtesten, insgleichen gegen eine verschwenderische Liberalität mit Herz und Hand schwer genug aufrecht erhielt. Was bedeutet demnach das asketische Ideal bei einem Philosophen? Aber sie tat es, eben als der dominierende Instinkt, der seine Forderungen bei allen anderen Instinkten durchsetzte. Sie tut es noch. Täte sie's nicht, so dominierte sie eben nicht. Die Wüste übrigens, von welcher ich eben sprach, in die sich die starken, unabhängig gearteten Geister zurückziehen und vereinsamen. Oh, wie anders sieht sie aus, als die Gebildeten sich eine Wüste träumen. Unter Umständen sind sie es nämlich selbst, diese Gebildeten. Und gewiss ist es, dass alle Schauspieler des Geistes es schlechterdings nicht in ihr aushielten. Für sie ist sie lange nicht romantisch und syrisch genug. Lange nicht Theaterwüste genug. Es fehlt allerdings auch in ihr nicht an Kamelen, darauf aber beschränkt sich die ganze Ähnlichkeit. Eine willkürliche Obskurität vielleicht. Ein aus dem Wege gehen vor sich selber. Eine Scheu vor Lärm, Verehrung, Zeitung, Einfluss. Ein kleines Amt, ein Alltag, etwas, das mehr verbirgt als ans Licht. Stellt, ein Umgang gelegentlich mit harmlosem, heiterem Getier und Geflügel, dessen Anblick erholt. Ein Gebirge zur Gesellschaft, aber kein totes, eins mit Augen, das heißt mit Sehen, unter Umständen. Selbst ein Zimmer in einem vollen Allerweltsgasthof, wo man sicher ist, verwechselt zu werden und ungestraft mit jedermann reden kann. Das ist hier Wüste. Oh, sie ist einsam genug, glaubt es mir. Wenn Heraklit sich in die Freihöfe und Säulengänge des ungeheuren Artemis-Tempels zurückzog, so war diese Wüste würdiger, ich gebe es zu. Weshalb fehlen uns solche Tempel? Daran ist also nichts von Tugend. Das aber, dem Heraklit auswich, ist das gleiche noch, dem wir jetzt aus dem Wege gehen. Der Lärm und das Demokratengeschwätz der Ephesier, ihre Politik, ihre Neuigkeiten vom Reich Persien, Mann. Versteht mich, ihr Marktkram von heute, denn wir Philosophen brauchen zuallererst vor einem Ruhe, vor allem heute. Wir verehren das Stille, das Kalte, das Vornehme, das Ferne, das Vergangene, jegliches überhaupt, bei dessen Aspekt die Seele sich nicht zu verteidigen und zuzuschnüren hat, etwas, mit dem man reden kann, ohne laut zu reden. Sie fehlen uns vielleicht nicht. Eben gedenke ich meines schönsten Studierzimmers, der Piazza de San Marco, Frühling vorausgesetzt, insgleichen Vormittag, die Zeit zwischen 10 und 12. Das dort zum Beispiel muss wohl ein Agitator sein, will sagen ein Hohlkopf, Hohltopf. Was auch nur in ihn hineingeht, jeglich Ding kommt dumpf und dick aus ihm zurück, beschwert mit dem Echo der großen Leere. Das wäre möglich. Man frage die Physiologen, aber wer in Worten denkt, denkt als Redner und nicht als Denker. Es verrät, dass er im Grunde nicht Sachen, nicht sachlich denkt, sondern nur in Hinsicht auf Sachen, dass er eigentlich sich und seine Zuhörer denkt. Dieser Dritte da redet aufdringlich. Er tritt zu nah uns an den Leib, sein Atem haucht uns an. Unwillkürlich schließen wir den Mund, obwohl es ein Buch ist, durch das er zu uns spricht, der Klang seines Stils sagt den Grund davon, dass er keine Zeit hat, dass er schlecht an sich selber glaubt, dass er heute oder niemals mehr zu Worte kommt. Man höre doch nur auf den Klang, den ein Geist hat, wenn er redet. Jeder Geist hat seinen Klang, liebt seinen Klang. Jener dort spricht selten anders als heiser. Hat er sich vielleicht heiser gedacht? Ein Geist aber, der seiner selbst gewiss ist, redet leise. Er sucht die Verborgenheit, er lässt auf sich warten. Man erkennt einen Philosophen daran, dass er drei glänzenden und lauten Dingen aus dem Wege geht, dem Ruhme, den Fürsten und den Frauen, womit nicht gesagt ist, dass sie nicht zu ihm kämen. Was seine Demut angeht, so verträgt er, wie er das Dunkel verträgt, auch eine gewisse Abhängigkeit und Verdunkelung. Mehr noch, er fürchtet sich vor der Störung durch Blitze, erschreckt vor der Ungeschütztheit eines allzu isolierten und preisgegebenen Baums zurück, an dem jedes schlechte Wetter seine Laune, jede Laune ihr schlechtes Wetter auslässt. Sein mütterlicher Instinkt, die geheime Liebe zu dem, was in ihm wächst, weist ihn auf Lagen hin, wo man es ihm abnimmt, an sich zu denken. In gleichem Sinne, wie der Instinkt der Mutter im Weibe die abhängige Lage des Weibes überhaupt bisher festgehalten hat. Sie verlangen zuletzt wenig genug. Diese Philosophen, ihr Wahlspruch ist, wer besitzt, wird besessen. Nicht, wie ich wieder und wieder sagen muss, aus einer Tugend, aus einem verdienstlichen Willen zur Genügsamkeit und Einfalt, sondern weil es ihr oberster Herr so von ihnen verlangt, klug und unerbittlich verlangt. Als welcher nur für eins Sinn hat und alles, Zeit, Kraft, Liebe, Interesse nur dafür sammelt, nur dafür aufspart. Er scheut allzu helles Licht. deshalb scheut er seine Zeit und deren Tag. Darin ist er wie ein Schatten. Je mehr ihm die Sonne sinkt, umso größer wird er. Es dünkt ihr ein schlechter Geschmack, den Märtyrer zu machen, für die Wahrheit zu leiden. Das überlässt sie den Ehrgeizigen und Bühnenhelden des Geistes und wer sonst Zeit genug dazu hat, sie. Selbst die Philosophen haben etwas für die Wahrheit zu tun. Diese Art Mensch liebt es nicht, durch Feindschaften gestört zu werden, auch durch Freundschaften nicht. Sie vergisst oder verachtet leicht. Was endlich die Keuschheit der Philosophen anbelangt, so hat diese Art Geist ihre Fruchtbarkeit ersichtlich woanders als in Kindern. Vielleicht woanders auch das Fortleben ihres Namens, ihre kleine Unsterblichkeit. Noch unbescheidener drückte man sich im alten Indien unter Philosophen aus. Wozu Nachkommenschaft dem, dessen Seele die Welt ist? Darin ist nichts von Keuschheit aus irgendeinem asketischen Skrupel und Sinnenhass. So wenig es Keuschheit ist, wenn ein Athlet oder Jockei sich der Weiber enthält. So will es vielmehr, zumindesten. Für die Zeiten der großen Schwangerschaft, ihr dominierender Instinkt. Jeder Artist weiß, wie schädlich in Zuständen großer geistiger Spannung und Vorbereitung der Beischlaf wirkt. Für die mächtigsten und instinktsichersten unter ihnen gehört dazu nicht erst die Erfahrung, die schlimme Erfahrung, sondern eben ihr mütterlicher Instinkt ist es, der hier zum Vorteil des werdenden Werkes rücksichtslos über alle sonstigen Vorräte und Zuschüsse von Kraft, von Vigor des animalen Lebens verfügt. Die größere Kraft verbraucht dann die kleinere. Man lege sich übrigens den oben besprochenen Fall Schopenhauers nach dieser Interpretation zurecht. Der Anblick des Schönen wirkte offenbar bei ihm als auslösender Reiz auf die Hauptkraft seiner Natur, die Kraft der Besinnung und des vertieften Blicks, so dass diese dann explodierte und mit einem Male Herr des Bewusstseins wurde. Damit soll durchaus die Möglichkeit nicht ausgeschlossen sein, dass jene eigentümliche Süßigkeit und Fülle, die dem ästhetischen Zustande eigen ist, gerade von der Ingredienz, Sinnlichkeit, ihre Herkunft nehmen könnte, wie aus derselben Quelle jener Idealismus stammt, der mannbaren Mädchen eignet, dass somit die Sinnlichkeit beim Eintritt des ästhetischen Zustandes nicht aufgehoben ist. Wie Schopenhauer glaubte, sondern sich nur transfiguriert und nicht als Geschlechtsreiz mehr ins Bewusstsein tritt. Auf diesen Gesichtspunkt werde ich ein anderes Mal zurückkommen, im Zusammenhang mit noch delikateren Problemen der bisher so unberührten, so unaufgeschlossenen Physiologie der Ästhetik. 9.1. Gewisser Asketismus. Wir sahen es, eine harte und heiter Entsagsamkeit besten Willens gehört zu den günstigen Bedingungen höchster Geistigkeit, insgleichen auch zu deren natürlichsten Folgen. So wird es von vornherein nicht Wunder nehmen, wenn das asketische Ideal gerade von den Philosophen nie ohne einige Voreingenommenheit behandelt worden ist. Sie machen einen sparsamen Verbrauch von großen Worten. Man sagt, dass ihnen selbst das Wort Wahrheit widerstehe. Es klinge großtuerisch. Man könnte sagen, dass erst am Gängelbande dieses Ideals die Philosophie überhaupt gelernt habe, ihre ersten Schritte und Schrittchen auf Erden zu machen. Ach, noch so ungeschickt. Ach, mit noch so verdrossenen Mienen, ach, so bereit, umzufallen und auf dem Bauch zu liegen, dieser kleine schüchterne Taps und Zärtling mit krummen Beinen. Es ist der Philosophie anfangs ergangen wie allen guten Dingen. Sie hatten lange keinen Mut zu sich selber. Sie sahen sich immer um, ob ihnen niemand zu Hilfe kommen wolle. Mehr noch, sie fürchteten sich vor allen, die ihnen zusahen. Man rechne sich die einzelnen Triebe und Tugenden des Philosophen der Reihe nach vor, seinen anzweifelnden Trieb, seinen verneinenden Trieb, seinen abwartenden, effektischen Trieb, seinen analytischen Trieb, seinen forschenden, suchenden, wagenden Trieb, seinen vergleichenden, ausgleichenden Trieb, seinen Willen zu Neutralität und Objektivität, seinen Willen zu jedem Sine ira et Studio. Hat man wohl schon begriffen, dass sie allesamt die längste Zeit den ersten Forderungen der Moral und des Gewissens entgegengingen? Bei einer ernsthaften historischen Nachrechnung erweist sich sogar das Band zwischen asketischem Ideal und Philosophie als noch viel enger und strenger. Dass ein Philosoph, falls er sich zum Bewusstsein gekommen wäre, sich geradezu als das Leibhafte, nitimur in vetitum, hätte fühlen müssen, und sich folglich hütete, sich zu fühlen, sich zum Bewusstsein zu kommen? Es steht, wie gesagt, nicht anders mit allen guten Dingen, auf die wir heute stolz sind. Selbst noch mit dem Maße der alten Griechen gemessen, nimmt sich unser ganzes modernes Sein, soweit es nicht Schwäche, sondern Macht und Machtbewusstsein ist, wie lauter Hybris und Gottlosigkeit aus. Denn gerade die umgekehrten Dinge, als die sind, welche wir heute verehren, haben die längste Zeit das Gewissen auf ihrer Seite und Gott zu ihrem Wächter gehabt. Hybris ist heute unsere ganze Stellung zur Natur, unsere Naturvergewaltigung mit Hilfe der Maschinen und der so unbedenklichen Techniker- und Ingenieurerfindsamkeit. Hybris ist unsere Stellung zu Gott, will sagen zu irgendeiner angeblichen Zweck- und Sittlichkeitsspinne hinter dem großen Fangnetzgewebe der Ursächlichkeit. Wir dürften, wie Karl der Kühne im Kampfe mit Ludwig dem XI., sagen: Je combats l'universelle arene. Hybris ist unsere Stellung zu uns, denn wir experimentieren mit uns, wie wir es uns mit keinem Tiere erlauben würden, und schlitzen uns vergnügt und neugierig die Seele bei lebendigem Leibe auf. Was liegt uns noch am Heil der Seele? Hinterdrein heilen wir uns selber. Kranksein ist lehrreich. Wir zweifeln nicht daran, lehrreicher noch als gesund sein. Die Krankmacher scheinen uns heute nötiger selbst als irgendwelche Medizinmänner und Heilande. Wir vergewaltigen uns jetzt selbst. Es ist kein Zweifel. Wir Nussknacker der Seele, wir Fragenden und Fragwürdigen, wie als ob Leben nichts anderes sei, als Nüsse knacken. Eben damit müssen wir notwendig täglich immer noch fragwürdiger, würdiger zu fragen werden, eben damit vielleicht auch würdiger zu leben? Gar nicht zu reden von der Vernunft überhaupt, welche noch Luther, froh Klüglin die kluge Hure, zu nennen liebte. Die Ehe zum Beispiel schien lange eine Versündigung am Rechte der Gemeinde. Man hat einst Buße dafür gezahlt, so unbescheiden zu sein und sich ein Weib für sich anzumaßen. Dahin gehört zum Beispiel das Jus prima noctis, heute noch in Kambodscha das Vorrecht der Priester, dieser Bewahrer, alter guter Sitten. Die sanften, wohlwollenden, nachgiebigen, mitleidigen Gefühle, nachgerade so hoch im Werte, dass sie fast die Werte an sich sind, hatten die längste Zeit gerade die Selbstverachtung gegen sich. Man schämte sich der Milde, wie man sich heute der Härte schämt, vergleiche. Die Unterwerfung unter das Recht, oh mit was für Gewissenswiderstande haben die vornehmen Geschlechter überall auf Erden ihrerseits Verzicht auf Vendetta geleistet und dem Recht über sich Gewalt eingeräumt. Das Recht war lange ein Vetitum, ein Frevel, eine Neuerung. Es trat mit Gewalt auf, als Gewalt, der man sich nur mit Scham vor sich selber fügte. Jeder kleinste Schritt auf der Erde ist ehedem mit geistigen und körperlichen Martern erstritten worden. Dieser ganze Gesichtspunkt, das nicht nur das Vorwärtsschreiten, nein. Das Schreiten, die Bewegung, die Veränderung ihrer unzähligen Märtyrer nötig gehabt hat, klingt gerade heute uns so fremd. Ich habe ihn in der Morgenröte, I-1026F, ans Licht gestellt. Alle guten Dinge waren ehemals schlimme Dinge. Aus jeder Erbsünde ist eine Erbtugend geworden. Jenseits von Gut und Böse, 2730F. Nichts ist teurer erkauft, heißt es da selbst, EBD. Dieser Stolz aber ist es, dessentwegen es uns jetzt fast unmöglich wird, mit jenen ungeheuren Zeitstrecken der Sittlichkeit der Sitte zu empfinden, welche der Weltgeschichte vorausliegen, als die wirkliche und entscheidende Hauptgeschichte, welche den Charakter der Menschheit festgestellt hat, wo das Leiden als Tugend, die Grausamkeit als Tugend, die Verstellung als Tugend, die Rache als Tugend, die Verleugnung der Vernunft als Tugend, dagegen das Wohlbefinden als Gefahr, die Wissbegierde als Gefahr, der Friede als Gefahr, das Mitleiden als Gefahr, das bemitleidet werden als Schimpf. Die Arbeit als Schimpf, der Wahnsinn als Göttlichkeit, die Veränderung als das Unsittliche und Verderben Schwangere an sich überall in Geltung war. 10 in demselben Buche, I 1042f, ist auseinandergesetzt, in welcher Schätzung, unter welchem Druck von Schätzung das älteste Geschlecht kontemplativer Menschen zu leben hatte, genauso weit verachtet, als es nicht gefürchtet wurde. Die Kontemplation ist in vermummter Gestalt, in einem zweideutigen Ansehen, mit einem bösen Herzen und oft mit einem geängstigten Kopfe zuerst auf der Erde erschienen. Daran ist kein Zweifel. Das inaktive, brütende, unkriegerische in den Instinkten kontemplativer Menschen legte lange ein tiefes Misstrauen um sie herum. Dagegen gab es kein anderes Mittel als entschieden Furcht vor sich. Erwecken. Und darauf haben sich zum Beispiel die alten Brahmanen verstanden. Die ältesten Philosophen wussten ihrem Dasein und Erscheinen einen Sinn, einen Halt und Hintergrund zu geben, auf den hin man sie fürchten lernte. Genauer erwogen, aus einem noch fundamentaleren Bedürfnisse heraus, nämlich um vor sich selbst Furcht und Ehrfurcht zu gewinnen. 1027, als das Wenige von menschlicher Vernunft und vom Gefühle der Freiheit, was jetzt unseren Stolz ausmacht. Dies taten sie, als Menschen furchtbarer Zeitalter, mit furchtbaren Mitteln. Die Grausamkeit gegen sich, die erfinderische Selbstkasteiung. Das war das Hauptmittel dieser machtdurstigen Einsiedler. Und Gedanken neuerer, welche es nötig hatten, in sich selbst erst die Götter und das Herkömmliche zu vergewaltigen, um selbst an ihre Neuerung glauben zu können. Ich erinnere an die berühmte Geschichte des Königs Vikramitra, der aus tausendjährigen Selbstmarterungen ein solches Machtgefühl und Zutrauen zu sich gewann, dass er es unternahm, einen neuen Himmel zu bauen. Das unheimliche Symbol der ältesten und jüngsten Philosophengeschichte auf Erden. Jeder, der irgendwann einmal einen neuen Himmel gebaut hat, fand die Macht dazu erst in der eigenen Hölle. Drücken wir den ganzen Tatbestand in kurze Formeln zusammen. Der philosophische Geist hat sich zunächst immer in die früher festgestellten Typen des kontemplativen Menschen verkleiden und verpuppen müssen, als Priester, Zauberer, Wahrsager, überhaupt als religiöser Mensch, um in irgendeinem Maße auch nur möglich zu sein. Das asketische Ideal hat lange Zeit dem Philosophen als Erscheinungsform, als Existenzvoraussetzung gedient. Er musste es darstellen, um Philosoph sein zu können. Er musste an dasselbe glauben, um es darstellen zu können. Die eigentümlich weltvereinende, lebensfeindliche, sinnenungläubige, entsittlichte Abseitshaltung der Philosophen, welche bis auf die neueste Zeit festgehalten worden ist und damit beinahe als Philosophenattitüde an sich Geltung gewonnen hat. Sie ist vor allem eine Folge des Notstandes von Bedingungen, unter denen Philosophie überhaupt entstand und bestand. Insofern nämlich die längste Zeit Philosophie auf Erden gar nicht möglich gewesen wäre ohne eine asketische Hülle und Einkleidung, ohne ein asketisches Selbstmissverständnis. Anschaulich und augenscheinlich ausgedrückt, der asketische Priester hat bis auf die neueste Zeit die widrige und düstere Raupenform abgegeben, unter der allein die Philosophie leben durfte und herumschlich, ist das bunte und gefährliche Flügeltier, jener Geist, den diese Raupe in sich barg, wirklich, dank einer sonnigeren, wärmeren, aufgehellteren Welt, zuletzt doch noch entkuttet und ins Licht hinausgelassen worden? Ist heute schon genug Stolz, Wagnis, Tapferkeit, Selbstgewissheit, Wille des Geistes, Wille zur Verantwortlichkeit, Freiheit des Willens vorhanden, dass wirklich nunmehr auf Erden, der Philosoph, möglich ist? Denn sie fanden in sich alle Werturteile gegen sich gekehrt. Sie hatten gegen den Philosophen in sich jede Art Verdacht und Widerstand niederzukämpfen. Hat sich das wirklich verändert? 11 Jetzt erst, nachdem wir den asketischen Priester in Sicht bekommen haben, rücken wir unserem Probleme. Was bedeutet das asketische Ideal? Was bedeutet aller Ernst? Diese noch grundsätzlichere Frage legt sich vielleicht hier schon auf unsere Lippen. Eine Frage für Physiologen, wie billig, an der wir aber einstweilen noch Vorüberschlüpfen. Ernsthaft auf den Leib. Jetzt erst wird es ernst. Wir haben nunmehr den eigentlichen Repräsentanten des Ernstes überhaupt uns gegenüber. Der asketische Priester hat in jenem Ideale nicht nur seinen Glauben, sondern auch seinen Willen, seine Macht, sein Interesse. Sein Recht zum Dasein steht und fällt mit jenem Ideale. Was Wunder, dass wir hier auf einen furchtbaren Gegner stoßen, gesetzt nämlich, dass wir die Gegner jenes Ideales wären? Andererseits ist es von vornherein nicht wahrscheinlich, dass eine dergestalt interessierte Stellung zu unserem Probleme diesem sonderlich zunutze kommen wird. Der asketische Priester wird schwerlich selbst nur den glücklichsten Verteidiger seines Ideals abgeben, aus dem gleichen Grunde, aus dem es einem Weibe zu misslingen pflegt, wenn es das Weib an sich verteidigen will, geschweige denn den objektivsten Beurteiler und Richter der hier aufgeregten Kontroverse. Einen solchen, der um seine Existenz gegen die Leugner jenes Ideales kämpft? Der Gedanke, um den hier gekämpft wird, ist die Wertung unseres Lebens seitens der asketischen Priester. Dasselbe wird, samt dem, wozu es gehört, Natur, Welt, die gesamte Sphäre des Werdens und der Vergänglichkeit, von ihnen in Beziehung gesetzt zu einem ganz andersartigen Dasein, zu dem es sich gegensätzlich und ausschließend verhält, es sei denn, dass es sich etwa gegen sich selber wende. Sich selbst verneine. In diesem Falle, dem Falle eines asketischen Lebens, gilt das Leben als eine Brücke für jenes andere Dasein. Der Asket behandelt das Leben wie einen Irrweg, den man endlich rückwärts gehen müsse, bis dorthin, wo er anfängt. Oder wie einen Irrtum, den man durch die Tat widerlegen solle, denn er fordert, dass man mit ihm gehe, er erzwingt, wo er kann, seine Wertung des Daseins. Er also werden wir ihm noch zu helfen haben, so viel liegt jetzt schon auf der Hand, sich gut gegen uns zu verteidigen, als dass wir zu fürchten hätten, zu gut von ihm widerlegt zu werden. Was bedeutet das? Von einem fernen Gestirn ausgelesen, würde vielleicht die Majuskelschrift unseres Erdendaseins zu dem Schluss verführen, die Erde sei der eigentlich asketische Stern, ein Winkel missvergnügter, hochmütiger und widriger Geschöpfe, die einen tiefen Verdruss an sich, an der Erde, an allem Leben gar nicht los würden und sich selber so viel wehtäten als möglich, aus Vergnügen am Wehtun. Wahrscheinlich ihrem einzigen Vergnügen. Erwägen wir doch, wie regelmäßig, wie allgemein, wie fast zu allen Zeiten der asketische Priester in die Erscheinung tritt. Er gehört keiner einzelnen Rasse an. Er gedeiht überall. Er wächst aus allen Ständen heraus. Eine solche ungeheuerliche Wertungsweise steht nicht als Ausnahmefall und Kuriosum in die Geschichte des Menschen eingeschrieben. Sie ist eine der breitesten und längsten Tatsachen, die es gibt. Es muss eine Nezessität ersten Ranges sein, welche diese lebensfeindliche Spezies immer wieder wachsen und gedeihen macht. Es muss wohl ein Interesse des Lebens selbst sein, dass ein solcher Typus des Selbstwiderspruchs nicht ausstirbt. Denn ein asketisches Leben ist ein Selbstwiderspruch. Hier herrscht ein Ressentiment sondergleichen, das eines ungesättigten Instinktes und Machtwillens, der Herr werden möchte, nicht über etwas am Leben, sondern über das Leben selbst, über dessen tiefste, stärkste, unterste Bedingungen. Hier wird ein Versuch gemacht, die Kraft zu gebrauchen, um die Quellen der Kraft zu verstopfen. Hier richtet sich der Blick grün und hämisch gegen das physiologische Gedeihen selbst, insonderheit gegen dessen Ausdruck, die Schönheit, die Freude. Während am Missraten, Verkümmern, am Schmerz, am Unfall, am Hässlichen, an der willkürlichen Einbuße, an der Entselbstung, Selbstgeißelung, Selbstopferung ein Wohlgefallen empfunden und gesucht wird. Dies ist alles im höchsten Grade paradox. Wir stehen hier vor einer Zwiespältigkeit, die sich selbst zwiespältig will, welche sich selbst in diesem Leiden genießt und in dem Maße sogar immer selbstgewisser und triumphierender wird, als ihre eigene Voraussetzung, die physiologische Lebensfähigkeit, abnimmt. Der Triumph gerade in der letzten Agonie, unter diesem superlatifischen Zeichen kämpfte von jeher das asketische Ideal. in diesem Rätsel von Verführung, in diesem Bilde von Entzücken und Qual. Erkannte es sein hellstes Licht, sein Heil, seinen endlichen Sieg. Nicht, dass er etwa seine Wertungsweise durch Vererbung züchtete und weiterpflanzte. Das Gegenteil ist der Fall, ein tiefer Instinkt verbietet ihm vielmehr, ins Große gerechnet, die Fortpflanzung. Krax, Nux, Lux, das gehört bei ihm in eins. 12. Gesetzt, dass ein solcher leibhafter Wille zur Kontradiktion und Widernatur dazu gebracht wird, zu philosophieren. Woran wird er seine innerlichste Willkür auslassen? Er wird zum Beispiel, wie es die Asketen der Vedanta-Philosophie taten, die Leiblichkeit zur Illusion herabsetzen, den Schmerz insgleichen, die Vielheit, den ganzen Begriffsgegensatz, Subjekt und Objekt, Irrtümer, nichts als Irrtümer. Seinem Ich den Glauben versagen, sich selber seine Realität verneinen. Welcher Triumph! Schon nicht mehr bloß über die Sinne, über den Augenschein, eine viel höhere Art Triumph, eine Vergewaltigung und Grausamkeit an der Vernunft, als welche Wollust damit auf den Gipfel kommt, dass die asketische Selbstverachtung, Selbstverhöhnung der Vernunft dekretiert. Es gibt ein Reich der Wahrheit und des Seins, aber gerade die Vernunft ist davon ausgeschlossen. Anbei gesagt, selbst noch in dem kantischen Begriff, intelligibler Charakter der Dinge, ist etwas von dieser lüsternen Asketen-Zwiespältigkeit rückständig, welche Vernunft gegen Vernunft zu kehren. Liebt, intelligibler Charakter, bedeutet nämlich bei Kant eine Art Beschaffenheit der Dinge, von der der Intellekt gerade so viel begreift, dass sie für den Intellekt ganz und gar unbegreiflich ist. Seien wir zuletzt, gerade als Erkennende, nicht undankbar gegen solche resolute Umkehrungen der gewohnten Perspektiven und Wertungen, mit denen der Geist allzu lange scheinbar freventlich und nutzlos gegen sich selbst gewütet hat, dergestalt einmal anders sehen. Anders sehen wollen ist keine kleine Zucht und Vorbereitung des Intellekts zu seiner einstmaligen Objektivität, letztere nicht als interesselose Anschauung, verstanden, als welche ein Unbegriff und Widersinn ist, sondern als das Vermögen, sein Für und Wider in der Gewalt zu haben und aus- und einzuhängen, so dass man sich gerade die Verschiedenheit der Perspektiven und der Affektinterpretationen für die Erkenntnis nutzbar zu machen weiß. Hüten wir uns nämlich, meine Herren Philosophen, von nun an besser vor der gefährlichen alten Begriffsfabelei, welche ein reines, willenloses, schmerzloses, zeitloses Subjekt der Erkenntnis angesetzt hat, hüten wir uns vor den Fangarmen solcher kontradiktorischer Begriffe wie reine Vernunft, absolute Geistigkeit, Erkenntnis an sich. Hier wird immer ein Auge zu denken verlangt, das gar nicht gedacht werden kann, ein Auge, das durchaus keine Richtung haben soll, bei dem die aktiven und interpretierenden Kräfte unterbunden sein sollen, fehlen sollen, durch die doch Sehen erst ein etwas sehen wird. Hier wird also immer ein Widersinn und Unbegriff vom Auge verlangt. Es gibt nur ein perspektivisches Sehen, nur ein perspektivisches Erkennen, und je mehr Affekte wir über eine Sache zu Worte kommen lassen, je mehr Augen, verschieden Augen wir uns für dieselbe Sache einzusetzen wissen, umso vollständiger wird unser Begriff dieser Sache, unsere Objektivität sein. An dem, was am allersichersten als wahr, als real empfunden wird, er wird den Irrtum gerade dort suchen, wo der eigentliche Lebensinstinkt die Wahrheit am unbedingtesten ansetzt. Ein solcher Selbstwiderspruch, wie er sich im Asketen darzustellen scheint, Leben gegen Leben, ist, so viel liegt zunächst auf der Hand, physiologisch und nicht mehr psychologisch nachgerechnet einfach Unsinn. Er kann nur scheinbar sein. Er muss eine Art vorläufigen Ausdrucks, eine Auslegung, Formel, Zurechtmachung, ein psychologisches Missverständnis von etwas sein, dessen eigentliche Natur lange nicht verstanden, lange nicht an sich bezeichnet werden konnte, ein bloßes Wort, eingeklemmt in eine alte Lücke der menschlichen Erkenntnis. Und dass ich kurz den Tatbestand dagegen stelle. Das asketische Ideal entspringt dem Schutz- und Heilinstinkte eines degenerierenden Lebens, welches sich mit allen Mitteln zu halten sucht und um sein Dasein kämpft. Es deutet auf eine partielle physiologische Hemmung und Ermüdung hin, gegen welche die tiefsten, intakt gebliebenen Instinkte des Lebens unausgesetzt mit neuen Mitteln und Erfindungen ankämpfen. Das asketische Ideal ist ein solches Mittel. Es steht also gerade umgekehrt, als es die Verehrer dieses Ideals meinen. Das Leben ringt in ihm und durch dasselbe mit dem Tode und gegen den Tod. Das asketische Ideal ist ein Kunstgriff in der Erhaltung des Lebens. Dass dasselbe in dem Maße, wie die Geschichte es lehrt, über den Menschen walten und mächtig werden konnte, insonderheit überall dort, wo die Zivilisation und Zähmung des Menschen durchgesetzt wurde. Darin drückt sich eine große Tatsache aus. Die Krankhaftigkeit im bisherigen Typus des Menschen, zumindest des zahm gemachten Menschen, das physiologische Ringen des Menschen mit dem Tode. Genauer, mit dem Überdrusse am Leben, mit der Ermüdung, mit dem Wunsche nach dem Ende. Der asketische Priester ist der fleischgewordene Wunsch nach einem Anderssein, Anderswosein, und zwar der höchste Grad dieses Wunsches, dessen eigentliche Inbrunst und Leidenschaft, aber eben die Macht seines Wünschens ist die Fessel, die ihn hier anbindet. Eben damit wird er zum Werkzeug, das daran arbeiten muss, günstigere Bedingungen für das Hiersein und Menschsein zu schaffen. Eben mit dieser Macht hält er die ganze Herde der missratenen, verstimmten, schlecht weggekommenen, verunglückten, an sich leidenden jeder Art am Dasein fest, indem er ihnen instinktiv als Hirt vorangeht. Man versteht mich bereits, dieser asketische Priester, dieser anscheinende Feind des Lebens, dieser verneinende, er gerade gehört zu den ganz großen konservierenden und ja schaffenden Gewalten des Lebens. Den Willen aber überhaupt eliminieren, die Affekte samt und sonders aushängen, gesetzt, dass wir dies vermöchten, wie hieße das nicht den Intellekt kastrieren? 13 aber kehren wir zurück. Woran sie hängt, jene Krankhaftigkeit? Sicherlich hat er auch mehr gewagt, geneuert, getrotzt, das Schicksal herausgefordert als alle übrigen Tiere zusammengenommen. Er, der große Experimentator mit sich, der Unbefriedigte, Ungesättigte. Der um die letzte Herrschaft mit Tier, Natur und Göttern ringt. Er, der immer noch Unbezwungene, der ewig Zukünftige, der vor seiner eigenen drängenden Kraft keine Ruhe mehr findet, so dass ihm seine Zukunft unerbittlich wie ein Sporn im Fleische jeder Gegenwart wühlt. Wie sollte ein solches mutiges und reiches Tier nicht auch das am meisten Gefährdete, das am längsten und tiefsten Kranke unter allen kranken Tieren sein? Der Mensch hat es satt, oft genug. Es gibt ganze Epidemien dieses Satthabens, so um 1348 herum, zur Zeit des Totentanzes. Aber selbst noch dieser Ekel, diese Müdigkeit, dieser Verdruss an sich. Selbst, alles tritt an ihm so mächtig heraus, dass es sofort wieder zu einer neuen Fessel wird. Sein Nein, das er zum Leben spricht, bringt wie durch einen Zauber eine Fülle zarterer Ja's ans Licht. Ja, wenn er sich verwundet, dieser Meister der Zerstörung, Selbstzerstörung, hinterdrein ist es die Wunde selbst, die ihn zwingt, zu leben. 14 Je normaler die Krankhaftigkeit am Menschen ist, und wir können diese Normalität nicht in Abrede stellen. Umso höher sollte man die seltenen Fälle der seelisch-leiblichen Mächtigkeit, die Glücksfälle des Menschen in Ehren halten, umso strenger die Wohlgeratenen vor der schlechtesten Luft, der kranken Luft behüten. Denn der Mensch ist kränker, unsicherer, wechselnder, unfestgestellter als irgendein Tier sonst, daran ist kein Zweifel. Er ist das kranke Tier. Woher kommt das? Tut man das? Ins Große gerechnet, ist es durchaus nicht die Furcht vor dem Menschen, deren Verminderung man wünschen dürfte. Denn diese Furcht zwingt die Starken dazu, stark, unter Umständen furchtbar zu sein. Sie hält den wohlgeratenen Typus Mensch aufrecht. Die Kranken sind die größte Gefahr für die Gesunden. Nicht von den Stärksten kommt das Unheil für die Starken, sondern von den Schwächsten. Weiß man das? Was zu fürchten ist, was verhängnisvoll wirkt wie kein anderes Verhängnis, das wäre nicht die große Furcht, sondern der große Ekel vor dem Menschen. Insgleichen das große Mitleid mit dem Menschen. gesetzt, dass diese beiden eines Tages sich begatteten, so würde unvermeidlich sofort etwas vom Unheimlichsten zur Welt kommen. Der letzte Wille des Menschen, sein Wille zum Nichts, der Nihilismus. Wer nicht nur seine Nase zum Riechen hat, sondern auch seine Augen und Ohren, der spürt fast überall, wohin er heute auch nur tritt, etwas wie Irrenhaus, wie Krankenhausluft, ich rede, wie billig. Von den Kulturgebieten des Menschen, von jeder Art, Europa, das es nachgerade auf Erden gibt. Die von vornherein Verunglückten, Niedergeworfenen, Zerbrochenen. Sie sind es, die Schwächsten sind es, welche am meisten das Leben unter Menschen unterminieren, welche unser Vertrauen zum Leben, zum Menschen, zu uns am gefährlichsten vergiften und in Frage stellen. Wo entginge man ihm, jenem verhängten Blick, von dem man eine tiefe Traurigkeit mit fortträgt, jenem zurückgewendeten Blick des Missgeborenen von Anbeginn, der es verrät, wie ein solcher Mensch zu sich selber spricht, jenem Blick, der ein Seufzer ist. Möchte ich irgendjemand anderes sein? So seufzt dieser Blick, aber da ist keine Hoffnung. Und in der Tat, hierzu ist viel vorbereitet. Die Krankhaften sind des Menschen große Gefahr. Nicht die Bösen, nicht die Raubtiere. Ich bin, der ich bin, wie käme ich von mir selber los? Und doch, habe ich mich satt. Hier wimmeln die Würmer der Rach- und Nachgefühle. Hier stinkt die Luft nach Heimlichkeiten und Uneingeständlichkeiten. Hier spinnt sich beständig das Netz der bösartigsten Verschwörung, der Verschwörung der Leidenden gegen die Wohlgeratenen und Siegreichen. Hier wird der Aspekt des Siegreichen gehasst. Und welche Verlogenheit, um diesen Hass nicht als Hass einzugestehen. Welcher Aufwand an großen Worten und Attitüden, welche Kunst der rechtschaffenen Verleumdung. Diese Missratenen, welche edle Beredsamkeit entströmt ihren Lippen, wie viel zuckrige, schleimige, demütige Ergebung schwimmt in ihren Augen. Was wollen sie eigentlich? Die Gerechtigkeit, die Liebe, die Weisheit, die Überlegenheit wenigstens darstellen. Das ist der Ehrgeiz dieser Untersten, dieser Kranken. Und wie geschickt macht ein solcher Ehrgeiz? Mann! Bewundere namentlich die Falschmünzergeschicklichkeit, mit der hier das Gepräge der Tugend, selbst der Klingklang, der Goldklang der Tugend nachgemacht wird. Sie haben die Tugend jetzt ganz und gar für sich in Pacht genommen, diese Schwachen und heillos Krankhaften, daran ist kein Zweifel. Wir allein sind die Guten, die Gerechten, so sprechen sie, wir. Allein sind die homines bone voluntatis. Sie wandeln unter uns herum als leibhafte Vorwürfe, als Warnungen an uns, wie als ob Gesundheit, Wohlgeratenheit, Stärke, Stolz, Machtgefühl an sich schon lasterhafte Dinge seien, für die man einst büßen, bitter büßen müsse. Oh, wie sie im Grunde dazu selbst bereit sind, Büßen zu machen, wie sie danach dürsten, Henker zu sein. Unter ihnen gibt es in Fülle die zu Richtern verkleideten Rachsüchtigen, welche beständig das Wort Gerechtigkeit wie einen giftigen Speichel im Munde tragen, immer gespitzten Mundes, immer bereit, alles anzuspeien, was nicht unzufrieden blickt und guten Mut seine Straße zieht. Unter ihnen fehlt auch jene ekelhafteste Spezies der Eitlen nicht, die verlogenen Missgeburten, die darauf aus sind, schöne Seelen darzustellen und etwa ihre verhunzte Sinnlichkeit in Verse und andere Windeln gewickelt, als Reinheit des Herzens, auf den Markt bringen. Die Spezies der moralischen Onanisten und Selbstbefriediger. Der Wille der Kranken, irgendeine Form der Überlegenheit darzustellen, ihr Instinkt für Schleichwege, die zu einer Tyrannei über die Gesunden führen, wo fände er sich nicht, dieser Wille gerade der Schwächsten zur Macht, das kranke Weib insonderheit. Niemand übertrifft es in Raffinemas, zu herrschen, zu drücken, zu tyrannisieren. Auf solchem Boden der Selbstverachtung, einem eigentlichen Sumpfboden, wächst jedes Unkraut, jedes Giftgewächs, und alles so klein, so versteckt, so unehrlich, so süßlich. Man blicke in die Hintergründe jeder Familie, jeder Körperschaft, jedes Gemeinwesens. Überall der Kampf der Kranken gegen die Gesunden. Ein stiller Kampf zumeist mit kleinen Giftpulvern, mit Nadelstichen, mit tückischem Duldaminenspiele, mitunter aber auch mit jenem kranken Pharisäismus der lauten Gebärde, der am liebsten, die edle Entrüstung, spielt. Bis in die geweihten Räume der Wissenschaft hinein möchte es sich hörbar machen, das heisere Entrüstungsgebell der krankhaften Hunde, die bissige Verlogenheit und Wut solcher edlen Pharisäer. Ich erinnere Leser, die Ohren haben, nochmals an jenen Berliner Racheapostel Eugen Düring, der im heutigen Deutschland den unanständigsten und widerlichsten Gebrauch vom moralischen Bumbum macht. Düring. Das erste Moral-Großmaul, das es jetzt gibt, selbst noch unter seinesgleichen, den Antisemiten. Das sind alles Menschen des Ressentiments, diese physiologisch verunglückten und wurmstichigen, ein ganzes zitterndes Erdreich unterirdischer Rache, unerschöpflich, unersättlich in Ausbrüchen gegen die Glücklichen und ebenso in Maskeraden der Rache, in Vorwänden zur Rache. Wann würden sie eigentlich zu ihrem letzten, feinsten, sublimsten Triumph der Rache kommen? Dann unzweifelhaft, wenn es ihnen gelänge, ihr eigenes Elend, alles Elend überhaupt den Glücklichen ins Gewissen zu schieben, so dass diese sich eines Tags ihres Glücks zu schämen beginnen und vielleicht untereinander sich sagten, es ist eine Schande, glücklich zu sein. Es gibt zu viel Elend. Aber es könnte gar kein größeres und verhängnisvolleres Missverständnis geben, als wenn dergestalt die Glücklichen, die Wohlgeratenen, die Mächtigen an Leib und Seele anfingen, an ihrem Recht auf Glück zu zweifeln. Fort mit dieser verkehrten Welt. Fort mit dieser schändlichen Verweichlichung des Gefühls, dass die Kranken nicht die Gesunden krank machen, und dies wäre eine solche Verweichlichung, das sollte doch der oberste Gesichtspunkt auf Erden sein, dazu aber gehört vor allen Dingen, dass die Gesunden von den Kranken abgetrennt bleiben, behütet selbst vor dem Anblick der Kranken, dass sie sich nicht mit den Kranken verwechseln. Das kranke Weib schont dazu nichts Lebendiges, nichts Totes. Es gräbt die begrabensten Dinge wieder auf. Die Bogus sagen, das Weib ist eine Hyäne. Aber sie könnten ihre Aufgabe gar nicht schlimmer verkennen und verleugnen. Das Höhere soll sich nicht zum Werkzeug des Niedrigeren herabwürdigen. Das Pathos der Distanz soll in alle Ewigkeit auch die Aufgaben auseinanderhalten. Ihr Recht, da zu sein, das Vorrecht der Glocke mit vollem Klange vor der misstönigen, zersprungenen, ist ja ein tausendfach größeres. Sie allein sind die Bürgen der Zukunft. Sie allein sind verpflichtet für die Menschen Zukunft. Was sie können, was sie sollen, das dürften niemals Kranke können und sollen. Aber damit sie können, was nur sie sollen, wie stünde es ihnen noch frei, den Arzt, den Trostbringer, den Heiland, der Kranken zu machen? Und darum gute Luft, gute Luft. Und weg jedenfalls aus der Nähe von allen Irren und Krankenhäusern der Kultur. Und darum gute Gesellschaft, unsere Gesellschaft. Oder Einsamkeit, wenn es sein muss. Aber weg jedenfalls von den üblen Dünsten der inwendigen Verderbnis und des heimlichen kranken Wurmfraßes. Damit wir uns selbst nämlich, meine Freunde, wenigstens eine Weile noch gegen die zwei schlimmsten Seuchen verteidigen, die gerade für uns aufgespart sein mögen. Gegen den großen Ekel am Menschen. Gegen das große Mitleid mit dem Menschen. 15 hat man in aller Tiefe begriffen. Und ich verlange, dass man hier gerade tief greift, tief begreift, inwiefern es schlechterdings nicht die Aufgabe der Gesunden sein kann, Kranke zu warten. Kranke gesund zu machen, so ist damit auch eine Notwendigkeit mehr begriffen. Die Notwendigkeit von Ärzten und Krankenwärtern, die selber krank sind. Und nunmehr haben und halten wir den Sinn des asketischen Priesters mit beiden Händen. Oder wäre es etwa ihre Aufgabe, Krankenwärter oder Ärzte zu sein? Der asketische Priester muss uns als der vorherbestimmte Heiland, Hirt und Anwalt der kranken Herde gelten. Damit erst verstehen wir seine ungeheure historische Mission. Er muss selber krank sein, er muss den Kranken und schlecht weggekommenen von Grund aus verwandt sein, um sie zu verstehen, um sich mit ihnen zu verstehen. aber er muss auch stark sein, mehr Herr noch. Über sich als über andere, unversehrt namentlich in seinem Willen zur Macht, damit er das Vertrauen und die Furcht der Kranken hat, damit er ihnen Halt, Widerstand, Stütze, Zwang, Zuchtmeister, Tyrann, Gott sein kann. Die Herrschaft über Leidende ist sein Reich, auf sie weist ihn sein Instinkt an, in ihr hat er seine eigenste Kunst, seine Meisterschaft, seine Art von Glück. Gegen die Gesunden, es ist kein Zweifel, auch gegen den Neid auf die Gesunden. Er muss der natürliche Widersacher und Verächter aller rohen, stürmischen, zügellosen, harten, gewalttätig raubtierhaften Gesundheit und Mächtigkeit sein. Es wird ihm nicht erspart bleiben, Krieg zu führen mit den Raubtieren, einen Krieg der List, des Geistes. Mehr als der Gewalt, wie sich von selbst versteht, er wird es dazu unter Umständen nötig haben, beinahe einen neuen Raubtiertypus an sich herauszubilden, mindestens zu bedeuten, eine neue Tierfurchtbarkeit, in welcher der Eisbär, die geschmeidige kalte abwartende Tigerkatze und nicht am wenigsten der Fuchs zu einer ebenso anziehenden als furchteinflößenden Einheit gebunden scheinen. Gesetzt, dass die Not ihn zwingt, so tritt er dann wohl bärenhaft ernst, ehrwürdig, klug, kalt, trügerisch überlegen, als Herold und Mundstück geheimnisvollerer Gewalten, mitten unter die andere Art. Raubtiere selbst, entschlossen, auf diesem Boden Leid, Zwiespalt, Selbstwiderspruch, wo er kann, auszusehen und, seiner Kunst nur zu gewiss, über Leidende jederzeit Herr zu werden. Er bringt Salben und Balsam mit, es ist kein Zweifel. Aber erst hat er nötig, zu verwunden, um Arzt zu sein. Indem er dann den Schmerz stillt, den die Wunde macht, vergiftet er zugleich die Wunde. Darauf vor allem nämlich versteht er sich, dieser Zauberer und Raubtierbändiger, in dessen Umkreis alles Gesunde notwendig krank und alles Kranke notwendig zahm wird. Er verteidigt in der Tat gut genug seine kranke Herde, dieser seltsame Hirt. Er verteidigt sie auch gegen sich, gegen die in der Herde selbst glimmende Schlechtigkeit, Tücke, Böswilligkeit und was sonst allen Süchtigen und Kranken untereinander zu eigen ist, er kämpft klug, hart und heimlich mit der Anarchie und der jederzeit beginnenden Selbstauflösung innerhalb der Herde, in welcher jener gefährlichste Spreng- und Explosivstoff, das Ressentiment, sich beständig häuft und häuft. Diesen Sprengstoff so zu entladen, dass er nicht die Herde und nicht den Hirten zersprengt, das ist sein eigentliches Kunststück, auch seine oberste Nützlichkeit, wollte man den Wert der priesterlichen Existenz in die kürzeste Formel fassen, so wäre geradewegs zu sagen, der Priester ist der Richtungsveränderer des Ressentiments. Jeder Leidende nämlich sucht instinktiv zu seinem Leid eine Ursache. Genauer noch, einen Täter, noch bestimmter, einen für Leid empfänglichen schuldigen Täter, kurz irgendetwas Lebendiges, an dem er seine Affekte tätlich oder in Effigie auf irgendeinen Vorwand hin entladen kann. Denn die Affektentladung ist der größte Erleichterungs-, nämlich Betäubungsversuch des Leidenden, sein unwillkürlich begehrtes Narkotikum gegen Qual irgendwelcher Artikel. Hierin allein ist, meiner Vermutung nach, die wirkliche physiologische Ursächlichkeit des Ressentiments, der Rache und ihrer Verwandten, zu finden, in einem Verlangen also nach Betäubung von Schmerz. Durch Affekt, man sucht dieselbe gemeinhin, sehr irrtümlich, wie mich dünkt, in dem Defensivgegenschlag, einer bloßen Schutzmaßregel der Reaktion, einer Reflexbewegung, im Falle irgendeiner plötzlichen Schädigung und Gefährdung von der Art, wie sie ein Frosch ohne Kopf noch vollzieht, um eine ätzende Säure loszuwerden. Aber die Verschiedenheit ist fundamental. Im einen Falle will man weiteres Beschädigtwerden hindern, im anderen Falle will man einen quälenden, heimlichen, unerträglich werdenden Schmerz durch eine heftigere Emotion irgendwelcher Art betäuben und für den Augenblick wenigstens aus dem Bewusstsein schaffen. Dazu braucht man einen Affekt, einen möglichst wilden Affekt und, zu dessen Erregung, den ersten besten Vorwand. Irgendjemand muss schuld daran sein, dass ich mich schlecht befinde. Diese Art zu schließen ist allen Krankhaften eigen, und zwar je mehr ihnen die wahre Ursache ihres sich schlecht Befindens, die physiologische, verborgen bleibt. Sie kann etwa in einer Erkrankung des Nervus Sympathicus liegen oder an einer übermäßigen Gallenabsonderung oder in einer Armut des Blutes an Schwefel und phosphorsaurem Kali oder in Druckzuständen des Unterleibs, welche den Blutumlauf stauen, oder in Enthärtung der Eierstöcke und dergleichen. Die Leidenden sind allesamt von einer entsetzlichen Bereitwilligkeit